Die rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
Hallo und schönen guten Tag zu einer neuen Folge Die rasende Hängematte. Eine weitere Folge, die kurz und knapp auf Kante genäht wird. Kann noch nicht sagen, ob sie wirklich pünktlich um Mitternacht online geht. Ich hoffe es sehr. Denn Sony hat mal wieder geliefert. Heute besprechen wir das niegelnagelneue TKKG-Hörspiel. Ja, und dann können wir schon zur aktuellen Folge euch erzählen, wie wir die Folge finden. Aber ich sage ja immer wieder das Gleiche, das kann ich nicht alleine machen. Und genauso wie beim letzten Mal, als hier eine neue Folge von TKKG vorgestellt und besprochen wurde, hatte ich sie an meiner Seite, die großartige, die wundervolle, die eloquente, witzige und bezaubernde Manuela.
Hallo.
Hallo, musst du sagen.
Hallo.
Ja, genau so.
Okay, gut.
Ja, ich erspare uns jetzt diese Frage, warum bist du heute schon wieder hier? Was soll das? Warum sind die anderen nicht da und so? Das übergehen wir einfach, indem ich einfach sage, ich habe die Büchse der Pandora geöffnet. In 5 Minuten vor der Aufnahme haben wir uns über den Zeichentrickfilm Anastasia unterhalten. Mhm. Und du hast angefangen zu singen.
Ja.
Dieses wundervolle Lied. Möchtest du es jetzt auch nochmal singen?
Nein.
Warum
ich möchte das den Hörern nicht antun. Ja.
Gegen einen kleinen Geldbetrag bei Patreon werdet ihr sie singen hören.
Ja. Ganz genau.
Ganz genau, nein, natürlich nicht. Ja, deswegen, und dann dachte ich, scheiße, weil diesen Film, den ich nie gesehen habe, weil 97, als der kam, da war ich schon zu cool und zu groß für sowas. Ja. Deswegen sitze ich jetzt hier mit Mitte 40 und bespreche Kinderhörspiele.
Ja. Merkst du was.
Genau, aber du warst genau in dem Alter damals und vielleicht gucken wir uns ja den jetzt nochmal an.
Ja, ich habe den nämlich damals im Kino gesehen.
Ja.
Ja, hat mir sehr gefallen als Kind.
Richtig. So, und damit haben wir jetzt die Eröffnung hinter uns.
Gut.
Wir besprechen heute TKKG 242, Verbrechen live im Radio. Und ich habe festgestellt, jetzt kommt ja im Juli auch noch Folge 240 von Die drei Fragezeichen. Und da habe ich vorhin schon zu dir gesagt, eieiei, die drei Fragezeichen haben bald, was reguläre Folgen angeht, TKKG überholt.
Mhm.
Weil sonst war ja TKKG immer weit, weit vorne, was die Folgenanzahl anging. Also drei Fragezeichen hat TKKG schon lange, was Specials und Sonderfolgen angeht, überholt. Aber regulär ist jetzt langsam krass, dass die wieder überholen. Eine Sache müssen wir noch ansprechen.
Ja.
Und zwar, als du das letzte Mal hier warst, hast du ja gesagt, du bist nicht so tief im TKKG-Game drin, du kennst dich nicht so aus. Ja,
ja, hat sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert bis jetzt, aber ich habe einige Folgen gehört.
Richtig, und ich möchte einfach nur, warum ich das jetzt anspreche, ist, weil du hast dich beim letzten Mal ein bisschen negativ über Gabi geäußert, beziehungsweise über die Darstellung von Rhea Harder.
Ja.
Und dann wollte ich, und du wolltest das natürlich auch, sonst hättest du das ja nicht gemacht.
Das stimmt.
Du hast ja einige Folgen angehört, um einfach mal da um jetzt ein differenzierteres Bild zu erhalten.
Mhm.
Aber da waren halt, wie gesagt, du hast deine Hausaufgaben gemacht, einige Folgen bei. Ich nenne jetzt mal so ein paar Hörspieltitel und dann kannst du mir sagen, was dir noch dazu einfällt. Ich weiß von dir.
Ich habe alles vergessen, aber
genau.
Egal.
Du hast ein sehr löchriges Gedächtnis.
Ja, ja, tatsächlich.
Wir probieren es trotzdem mal. Unter anderem Teddy Thalers Höllenfahrt.
Keine Ahnung.
Wow.
Nee, wirklich jetzt. Fällt mir gerade nichts ein. Das ist wahrscheinlich auch, weil ich so nervös und aufgeregt bin.
Das war mit der Schauspielerin, die sich vor das Auto schmeißt. So eine Stuntfrau.
Ach so.
Genau.
Ja, 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 ja. 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 Jetzt weiß ich wieder.
Ja, haben wir erfolgreich.
Hat mir gut gefallen.
Ja, okay. Mhm. Haben wir erfolgreich drüben bei der Hollywood-Schaukel besprochen. Geht doch mal rüber. 2 für 12 war eine relativ noch aktuelle, neuere TKKG-Folge, gerade mal
Ach,
3 Jahre alt.
War das mit diesen komischen diese Schauspieler, also
genau.
die ich erinnere.
Die auch ein bisschen schizophren sind und ganz am Ende so zwischen ihren Rollen hin und her wechseln.
Das fand ich ultra nervig.
Ich kann mich kaum an diese Folge erinnern, aber am Ende wird es sehr, sehr albern. Ansonsten war es aber eine nette Folge.
Ja, ja, sie war ganz, aber das hat dann richtig, richtig genervt. Das fand ich, das habe ich ja dann auch geschrieben, dass ich das richtig dumm finde.
Im Schlauchboot durch die Unterwelt?
Ist das da, wo Klößchen am Ende da in dieser Kanalisation mit dem Schlauchboot unterwegs ist?
Nicht nur er, sondern auch Karl und die Schlauchboot-Frau. Frau, genau.
War das nicht die Lehrerin?
Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, sie wird aber gesprochen von Kerstin Dreger und mit den 3 alten Männern.
Ja, ja, das war auch ganz nett, aber die drei alten Männer haben mich dann halt, auch wenn es tolle Sprecher waren, das waren ja die ganz Großen da, die haben mich aber auch dann irgendwie genervt, weil die dann irgendwann so mit ihrem Sprech und nee, das hat mir dann nicht so gefallen und ich fand das dann auch dumm auf dem Spielplatz, wie die da so halb besoffen, nee.
Ich fand das alles witzig.
Ich fand das nicht witzig, aber ich habe auch dir damals oder da gesagt, als ich das gehört habe, ich höre das natürlich jetzt mit erwachsenen Ohren und mich nervt das dann halt relativ schnell. Da bin ich halt, weiß ich nicht, wirklich schnell genervt. Als Kind hätte ich das vielleicht witzig gefunden, so ein Opa, der durchdreht oder so, oder halt ein bisschen ein cooler Opa ist, aber nee.
Apropos cool, wie fandst du Operation Hexengraffiti?
Da habe ich das Ende verschlafen, weil ich habe das dann zum Einschlafen zu Ende gehört und irgendwie dann das Ende verpennt. Da hat mir halt auch diese Sprayerin nicht gefallen und dieser Sprech von denen fand ich sehr anstrengend. Ich bin jetzt wieder nur am...
Du machst es nicht besser.
Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichten an und für sich sind ja ganz nett, aber dann halt teilweise wirklich diese Art und Weise hat mich halt dann ein bisschen genervt von dieser Trulla.
Mhm. High Alarm im Aquapark, die, ich glaube, wahrscheinlich allererste
Gabi
Aufnahme
diese,
mit dieser, Rhea Harder.
Diesen Ferienjob hatte?
Ja, sie arbeitet da in diesem...
Bei den Nilpferden oder wo?
Das weiß ich nicht mehr. Wir haben sie auch, also... Fast alle Folgen, die ich jetzt erwähnt habe, 2 für 12, Operation Hexengraffiti, High Alarm, Aquapark, alle drüben bei der Hollywood-Jockel.
Und ich habe ja dir, du hast mir nur 2, 3 empfohlen und ich habe dann einfach random ein bisschen gehört.
Stimmt, aber High Alarm, Aquapark müsste mit einer der allerersten Aufnahmen mit Rhea Harder sein. Und
die
jetzt,
ist ganz
kannst,
okay.
Jetzt kannst du sagen.
Und da habe ich dann auch gesagt, Rhea Harder hat ja ganz zu Beginn ihrer Karriere bei TKKG komplett anders gesprochen. Also genau. Die hat die Gabi total anders angelegt und hat sie mir viel, viel besser gefallen. Das habe ich dir auch sofort geschrieben, dass ich das um Meilen besser finde. Wirklich.
Genau. Und damit halt die Feststellung, klar, die Regie hat ja auch viel zu sagen und soweit ich weiß, ist Rhea Harder auch ein bisschen unglücklich damit, dass sie immer dieses so, mein Papi oder Papi ausspielen muss. Sie möchte das eigentlich nicht. Also ich bin auch der Meinung, das hat sie damals in dem Interview gesagt, was wir mit ihr mal geführt haben vor, oh Gott, inzwischen auch schon wieder 5 Jahren. Aber so ist halt die Rolle.
Ja, ich finde halt bei den neuen Hörspielen dieses im Hintergrund immer und das macht sie ganz oft. Sie muss ganz oft auch so grinst so bescheuert und das finde ich wirklich bescheuert, weil das ist einfach so, ich finde das ist aufgesetzt, wirklich nicht authentisch meiner Meinung nach. Aber gut, meine Meinung.
Ja, und dann haben wir auch noch, oder beziehungsweise du hast, ich habe es mir auch dann nochmal angehört, aber das Mädchen mit der Kristallkugel, Folge 166, was ja.
Die fand ich ganz cool.
Die Staffelübergabe ist zwischen Veronika Neugebauer und Rhea Harder, weil Rhea Harder da zwar noch nicht Gabi spricht, aber eine Nebenrolle. Genau, und dann hat Rhea Harder übernommen.
Genau, ich fand die Folge auch ganz cool, nur was mich da ein bisschen gestört hat.
Ja, Gott. Sag's.
Ich fand die Sprecherin dieses Mädchens mit dieser Glaskugel da.
Ortrud.
Richtig, die Ortrud, der Name. Ja. Wir wissen ja, woher der kommt.
Ja.
Egal.
Aber ich kenne ein Stofftier, was jetzt genau den gleichen Namen trägt.
Ja, kenne ich auch, witzigerweise. Andere Geschichte. Auf jeden Fall, ich fand, die hat viel zu alt geklungen. Für mich war das kein 12-, 13-jähriges Mädchen. Für mich war das eine junge Erwachsene, so 18, 19. Also,
ja, ich mag auch die Sprecherin nicht. Wer war denn das mal? War es Marie Bierstedt? Ich glaube ja. Oder war es die? War die Stefanie Kirchberger. Und ich mag deren Sprechduktus und Sprechweise und Stimme nicht. Ist bestimmt eine ganz tolle Frau, mal wieder der Hinweis, ja. Aber so wie sie redet, wie sie eine Rolle anlegt, ist mir schon öfter aufgefallen, kann ich nichts mit anfangen. Ja, aber...
Ich weiß halt,
die Ortrud soll ja auch unsympathisch sein und so. Und das, wenn das die Intention war, dann hat sie das gut gemacht. Ja. Gut, also.
Also ich habe ein bisschen was gehört.
Du hast ein bisschen was gehört und bist jetzt natürlich auch ein bisschen mehr im TKKG-Game drin.
Ja, aber wie gesagt, ich habe alles wieder vergessen.
Alles wieder vergessen, ja. Und deswegen bist du natürlich die beste Wahl, eine niegelnagelneue TKKG-Folge zu besprechen. Wie gesagt, danke an unsere Freunde von Sony. Wenn ihr hier komische Geräusche im Hintergrund hört, irgendwie meine Nachbarn bauen oder so, ich habe keine Ahnung. So, Hörspiel Nummer 242, veröffentlicht am 10.07.2026, Autor Martin Hofstädter. Und jetzt würde ich...
Der Klappentext.
Leise säuselt Klößchens Schnarchen, während Tim im Adlernest die 23 Uhr Nachrichten aus dem Kofferradio seines verstorbenen Vaters verfolgt. Gleich ein bisschen Tragik. Plötzlich verstummt der Nachrichtensprecher Roland Blum. Schritte sind zu hören. Blum räuspert sich und fährt fort. Seine Stimme klingt jetzt angespannt. Mitten im Wetterbericht wird ihm der Mund zugehalten. Ein erstickter Hilferuf erklingt. Tim ist plötzlich hellwach und verfolgt die Geräusche eines Kampfes live im Radio. Dann wird es totenstill. Tim alarmiert sofort Karl, dem es gelingt, den Audioclip mit dem Verbrechen aus der Radiomediathek auf sein Handy zu laden. Es soll das wichtigste Indiz auf der Suche nach dem nun verschollenen Radiosprecher Roland Blum werden. Mit Hilfe der Aufnahme rekonstruieren Tim, Karl, Gabi und Klößchen nach und nach das Geschehen im Aufnahmestudio. Aber sind sie wirklich auf dem richtigen Weg? Und das ist ja im Prinzip eigentlich der komplette Anfang, also die kompletten 5 Minuten, wenn das Hörspiel startet. Ist natürlich auch klar, dass irgendwelche Teenager, wenn sie hören im Radio, ist irgendwas schiefgelaufen, dass man dann sofort Ermittlungen aufnimmt und da auch am nächsten Tag hinfährt. Ja, ist auch so, wenn ich früher in dem Alter, weiß ich nicht, die Tagesschau gesehen habe, Balkankrieg oder so, dann bin ich auch sofort hingefahren, um zu gucken, ob ich da Friedensverhandlungen führen kann. Weißt du?
Ja, kenne ich total. Mhm. das haben wir doch alle gemacht.
Das haben wir alle gemacht. So, da das ja hier eigentlich auch nur eine mehr oder weniger ein Special ist, wie immer so bei den neuen Folgen. Sie sind noch nicht so alt, man hat sie noch nicht so oft gehört, die sitzen noch nicht so richtig. Probieren wir jetzt natürlich auch, weil wir es gar nicht können, die Folge so ein bisschen im Schnelldurchlauf wiederzugeben. Im Prinzip haben wir uns, können wir gleich sagen, mal wieder viel zu viel notiert. Deswegen artete das wieder ein bisschen aus. Wir gucken mal, ob wir so bei einer guten Stunde bleiben. Mhm. Ja, ich habe ja auch noch was vorbereitet, weil der Klappentext ja sehr darauf hinweist, dass es das verstorbene Kofferradio von Tims Vater ist.
Das Radio ist verstorben.
Ja, genau, das Radio ist verstorben.
Das verstorbene Kofferradio.
Nein, der Vater ist tot. Und das hätte man auch für den Klappentext zumindest weglassen können, weil da spielt es ja keine Rolle. Es spielt nochmal eine Rolle im Hörspiel selber. Aber das ist jetzt so irgendwie so, es ist eine nette Nebeninfo, hätte man aber auch weglassen können.
Ja, aber Sie wollten da vielleicht schon diese gewisse Tragik mit reinbringen.
Ja, genau, so diese, jetzt ist es halt so, dass ich dann immer eher an die Parodie, die Ferienbande denke, mein armer verstorbener Vater und meine arme, kurz vor dem Bankrott stehende Mutter, die sich alles Geld vom Mund abspart. So kommt mir das so vor, ja. Also, dass die Parodie inzwischen mehr Einzug hat als die Wirklichkeit. Ich habe auch noch mal, beziehungsweise du hast ja auch noch mal ein bisschen mitgehört, noch mal die Folge 79 von TKKG gehört, Ein Toter braucht Hilfe, die ja so ein bisschen, jetzt auch nicht allzu viel, aber auch so ein bisschen über Tims Vater preisgibt. Und dann habe ich mal geguckt, ja, es gibt auch im Fandom und so einen kleinen Zusammenfassung über Tims Vater. Maximilian, genannt Max Carsten, war der Ehemann von Susanne Carsten und der Vater von Peter Carsten, aka Tim. Er war Diplom-Ingenieur und wurde nur 36 Jahre alt. Seine Frau und sein Sohn hatten ihm alles bedeutet und bis zu seinem Tod waren sie eine glückliche Familie. Er war groß und sportgestellt, mit markantem Gesicht und blauen Augen. Je älter Tim wird, desto ähnlicher sieht er seinem Vater. Sein Vater war Hochbauingenieur bei der Wübau. Ich glaube, da wird auch in der betreffenden Folge gesagt, die gibt's nicht mehr. Er kam vor 6 Jahren, steht hier, laut Hörspiel Ein Toter braucht Hilfe vor 7 Jahren, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Als sein Sohn, der spätere TKKG-Häuptling, noch ganz klein war. Im Hörspiel sagt er, ich war 8. Und Tim, der praktisch keine Erinnerung an ihn hat, wurde von seiner verwitweten Mutter in der Folge allein großgezogen, die alles Geld vom Mund absparen musste. Und sie musste als Buchhalterin hart arbeiten und sich sehr anstrengen, um das Schulgeld für die Internatsschule ihres Sohnes aufzubringen. Da ihm von seinem Vater kaum etwas geblieben ist, war es für Tim etwas ganz Besonderes, als seine Mutter ihm eine kostbare Armbanduhr als Geschenk schickte, die seinem Vater gehört hatte. Jetzt muss ich kurz überlegen, in welcher Folge das ist. Ich glaube, in die Falle am Fuchsbach ist das. Folge 63. Also man weiß eigentlich sehr wenig über den Vater. Und hier ist halt eigentlich ein nettes Detail, dass dieses Kofferradio noch, da der Lautsprecher noch mal eingestellt wurde.
In irgendeiner Folge, die ich jetzt auch gehört habe die letzten Tage, wurde ja, glaube ich, auch seine Uhr geklaut.
Ja.
Weil die war zur Reparatur irgendwo und in einem Hotel wollte er sie bei deiner Tante abholen.
War das nicht bei Teufel vom Weigersee?
Ja, genau, da wo sie dann auch zu diesem Mädchen gegangen sind und da, wo ich von Anfang an wusste, dass ihr Cousin der Verbrecher ist.
Oldo. Oh Gott. Deswegen, wollen wir das so machen, wir nehmen jetzt auch Pseudonyme an. Ich bin Oldo und du bist Ortrud?
Ja,
ja,
ja, genau.
Ja, wir sind Oldo und Ortrud und führen euch heute durch die neueste TKKG-Folge. Ja. Und wenn du nichts mehr hast, würden wir anfangen?
Ja.
Sehr gerne. Also, das Hörspiel startet damit. Tim hört Nachrichten auf dem Sender Hörfunk 1. Es ist 23 Uhr. Willi pennt, Tim kann nicht schlafen. Er denkt wehmütig an seinen Vater, ja, und das Radio knistert. Da wird irgendwie gesagt, irgendwie, dass das
der Lautstärkeregler ist es.
Ja, genau. Und zu Lebzeiten hat der Papa das nochmal irgendwie eingestellt und jetzt fängt er jetzt wieder an zu knistern und er wünscht sich wehmütig, dass sein Papa noch da wäre und das machen würde. Das ist aber schön, das ist süß.
Ja, das ist süß, das ist wirklich süß.
Genau. In den Nachrichten ist unter anderem die Rede vom Hamburger Elbtower. Da soll die FZA, das Forschungszentrum für Gedächtnisverlust und Demenz, einziehen. Und übrigens, laut meinem Podcast-Kollegen Olli, bedeutet FZA Freizeitausgleich.
Ich erinnere mich an die Folge.
Genau. Hier fand ich interessant, dass in diesen Nachrichten wird über die Ausbeutung der Literatur durch Tech-Konzerne gewarnt, die ihre KI-Systeme mit Milliarden von Werken ohne die Einwilligung der Urheber einholt und ohne dafür was zu bezahlen. Das erinnert sehr stark an eine wirklich aktuelle Meldung, die ich jetzt hier nochmal vorbereitet habe, die vom 26.06. ist. Da hieß es, KI frisst Bücher, gekauft, gescannt, geschreddert. Und da stand drin, US-Firmen kaufen Bestände von Antiquariaten auf, um KI zu trainieren und deutsches Urheberrecht auszuhebeln. Ein Antiquar ist besorgt, dass dadurch Kulturgut verloren gehen könnte. Also im Prinzip kaufen die so ganz, ganz alte Restposten an Büchern auf, scannen die ein, keine Ahnung, um die KI zu trainieren und dann wird das alles vernichtet. Und damit geht Kulturgut verloren.
Ja, ich bin generell absolut kein Fan von KI. Mhm. Aber das würde jetzt hier zu weit gehen.
Das würde definitiv zu weit gehen,
ja.
Ja, aber ich musste halt, als ich das Hörspiel jetzt gehört habe in der Vorbereitung, wir haben es ja so, weiß ich nicht, so vor 14 Tagen bekommen und kommt ja hin mit der Meldung, da dachte ich so, das hast du doch gerade erst gelesen. Also krass so, weißt du? So,
sehr, sehr aktuell, genau.
Genau. Mhm. Fand ich irgendwie einen netten Bezug.
Ja.
Genau, und während der Nachrichtensprecher das alles vorträgt, hört man eine Tür, Schritte, eine Person betritt das Studio. Und ich muss jetzt eine Sache dazu sagen. Ich will das jetzt alles nicht erzählen, weil du hast dir so viel Mühe gegeben. Du hast alles per Hand aufgeschrieben.
Ja, weil
deswegen, du kannst gerne reingrätschen. Ja? Du kennst aber zentral ist das ja auch so. Moment, ich habe auch Notizen.
Ach du.
Das soll nicht alles umsonst gewesen sein.
Ich bin ja kein Alpha-Männchen.
Also ich wollte dir nur die Möglichkeit lassen.
Ja. Ich hätte dann schon noch gesagt, dass man auch noch Papier rascheln hört.
Oh, das ist ein sehr guter Einwand. Für also wie gesagt,
ist auch sehr wichtig.
Das ist sehr, sehr wichtig. Wir werden es auch noch sehr, sehr oft in dieser Folge hören. Eine Person betritt das Studio. Der Moderator gerät in Stottern und Stocken. Dann hört man das Papier knistern.
Genau.
Er liest aber die Nachrichten weiter, entschuldigt sich ab und zu für sein Gestammel. Dann hört man Geräusche, als ob ein Kampf stattfindet und jemandem wird der Mund zugehalten. Dann brechen die Nachrichten ganz ab.
Ja, es wird dann auch irgendwie, also während der Wettervorhersage, da macht er dann auch noch so eine kurze Pause. Und dann hört man das Wort jeder, wo man nach so denkt, was ist jetzt das? Und dann wird hier Papier wieder zerknüllt. Vorhin hat man Papier rascheln gehört, jetzt hört man aber ein anderes Knüllen.
Ja.
Und dann wird dem der Mund zugehalten. Ja, genau das.
Ja.
Und dann ist Tim total aufgeregt.
Und du als alter Hörspielhase, als alte Veteranin, die sehr, sehr viel Drei-Fahrzeuge in ihrem Leben gehört hat und etliche andere Krimi-Hörspiele, hast ja mir dann geschrieben so, ich habe schon Verdacht, ich habe da schon was rausgehört. Mal sehen, ob sich mein Verdacht bestätigt. Also du wirst jetzt nicht die komplette Story gewusst haben, aber dir ist da schon was aufgefallen.
Mir ist da schon sofort was aufgefallen, genau.
Übrigens, wir werden die Folge ja spoilern, auch nochmal hier der Hinweis. Also hört euch erst das Hörspiel an, das ist ja jetzt unter anderem im Stream verfügbar. Wenn ihr jetzt nicht hören wollt, dass wir die Lösung hier erzählen, dass am Ende Klößchen ist, der alle erschießt.
Ja.
Ja, das war jetzt der Spoiler. So, also, die Nachrichten brechen ganz ab. Tim ist schockiert. Und ruft zugleich bei Karl an, der zum Glück noch wach ist. Fand ich auch witzig. So, hallo Tim. Oh, du bist doch wach, Gott sei Dank. Ja, ich lese gerade ein paar Wikipedia-Artikel. Ja.
Um 23 Uhr, was halt so ein Jugendlicher so macht heutzutage.
Ja, gut, das mache ich. Ja, aber um 23.
Hast du das auch mit 15 gemacht?
Nee, da gab es noch kein Wikipedia. Ja. Und soll ich was sagen?
Hast du Lexika gelesen?
Und soll ich was sagen? Doug und Carrie, das sind Schauspieler.
Ja, ja.
Ein kleiner Insider. Das, Oder meinst du, haben die Spaghetti wirklich gegessen?
Hat ja nicht mal Wasser drin.
Ja. Ja. Gut. Also Tim bittet Karl, er solle die 23 Uhr Nachrichten von Hörfunk 1 aus der Mediathek runterladen, was dieser auch sofort tut. Das finde ich interessant. Also wird während der Live-Sendung sofort das hochgeladen, so parallel?
Wahrscheinlich.
Muss ja.
Muss ja. Also ich meine, dass man es auch über Internet, ja, das hat ja, er hat es ja zwar übers Radio gehört, aber du kannst ja auch übers Internet, Radio hören.
Ja, oder aber wenn ich einen Livestream habe, kann ich ja vielleicht dann nochmal, man kann ja mal so ein paar Minuten oder Sekunden zurück und dann könnte ich mir auch einen Audioclip erstellen.
Ja, vielleicht.
Naja. Klößchen wird wach und will wissen, ob alles okay sei und Tim antwortet düster, dass wohl was passiert sei. Und dann kommt eine unheimliche Glockenspielmusik.
Die ist cool, ich habe geschrieben, coole Musik.
Ich fand die auch gut, die hat mir gefallen, so. Am nächsten Tag nach der Schule radelt die Ferienbande zum Radiosender. Gabi weiß Neuigkeiten von ihrem Vater zu berichten und Tim erwähnt für die Zuhörer, die das allererste Mal ein TKKG-Hörspiel hören, dass es ein großes Glück sei, dass Gabis Vater bei der Kripo sei.
Ja. Ja? Und ich finde, fängt schon wieder an. Ich fand, sie spricht das sehr abgelesen. Hatte ich das Gefühl.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Auch hier ist so langsam dieses, wie soll ich sagen, sehr routinierte, eingespielte, dass man da so was vorträgt. Mhm. Und das klingt jetzt schon wieder total hart. Sie spielen ja immer noch, aber es ist halt schon so sehr, sehr festgefahren.
Ja, und manchmal wirklich habe ich das Gefühl, es ist zu sehr abgelesen als gespielt. Aber ich weiß, es ist auch schwierig, sie sitzen da um diesen Tisch und müssen da schauspielen. Das ist natürlich schwieriger, als wenn du irgend auf einem Set stehst, wie bei King of Queens und Spaghetti kochst.
Genau, mit Trockeneis.
Ja? Genau.
So. Und, plötzlich verwandelt sich die VHS-Box in eine deutlich kleinere.
Von Civil Wars in eine plötzlich andere Schnitt, andere Box, Schnitt, wieder alte Box, Schnitt, nochmal andere Box.
Wovon reden wir hier? Wir haben gestern King of Queens gesehen und welche Folge war denn das? War das mit dem, zweite Season mit dem Spieleabend?
Richtig, wo Arthur ja das Problem hat mit dem Fernsehsender, wo er da mit dem Fernsehsender
genau, kämpft. Weil er will
diese Tasche haben mit drei Tenören drauf.
Richtig, dann kriegt er irgendwie so eine VHS-Box, The Civil War und das ist so eine fette, breite Box und während ein, zwei Einstellungen wird die plötzlich
ausgetauscht.
Komplett anderer Farbton, komplett anderes Format.
Und nur noch ein Viertel so groß.
Ja, und mir ist es nicht aufgefallen. Du hast gesagt, was ist denn mit der Verpackung da auf einmal? Und dann da steht auf einmal ein ganz anderes Prop.
Mhm. Ja. Und dann nächster Schnitt stand wieder die alte Box und nochmal ein Schnitt stand wieder die vorherige. Also, furchtbar. Aber gut.
Gewinner, Verlierer! Vielleicht wisst ihr jetzt, welche Folge wir meinen.
So gut. Ja, ich liebe die Serie.
Wir müssen wieder zurück, weil sonst denkt man, dass wir die Folge hier schlecht finden.
Nein.
Kann man jetzt vielleicht schon mal sagen? Unsere letzte Besprechung, die 241, die Folge ist ja relativ schlecht bei uns weggekommen. Wir fanden zumindest beim allerersten Mal hören diese Folge hier deutlich besser.
Oh ja, habe ich ja sofort dir auch geschrieben.
Genau, als das Hörspiel hier Rätsel um die Gruselvilla.
Genau, weil halt Gabi da bei dieser Folge 241 mich total genervt hat mit ihrer Art.
Ach, das lag nicht mal an Gabi, das lag an vielen Dingen.
Ja, aber bei mir war es halt gerade so, das war für mich der erste Eindruck. Dann dachte ich so, boah, nervt die mit ihrem Getue, weil sie halt relativ früh im Hörspiel schon vorkommt. Und hier ist es nicht so schlimm. Und ich fand ja auch den Einstieg sehr, sehr schön hier. Mhm. Auf jeden Fall erzählt Gabi halt von den Neuigkeiten, dass sie von ihrem Vater weiß, dass der Radiomoderator Roland Blum aus dem Sendestudio verschwunden ist und vermisst wird.
Ja. Und Willi wundert sich, warum das ohne Zeugen passieren konnte. Dann weist Karl darauf hin, dass bei vielen Sendern nachts um die Zeit noch kaum jemand im Studio sei. Und die Moderatoren teilweise ganz allein da sitzen.
Und das alles alleine machen da mit diesen ganzen.
Ja, genau. Gut, heutzutage schon viel digitalisiert und automatisiert. Automatismus ist ja auch ein sehr wichtiges Wort hier heute. Mhm. Die Nachrichten sind im Übrigen nicht mehr aus der Mediathek herunterzuladen.
Aber Karl hat sie Gott sei Dank auf seinem Laptop.
Ja, wir können ja eigentlich schon die Rubrik vorwegnehmen. Karl tut sehr, sehr viel in dieser Folge. Er ist sehr nützlich. Das können wir jetzt eigentlich schon mal gleich vorwegnehmen. dann kommt man bei dem Sender an und Gabis Vater ist schon vor Ort, lehnt da lässig am BMW. Ne? Und er vernimmt dann die Pförtnerin, Frau Irma Kallenbach, als TKKG dazu stößt. Ne? Und Gabi darf wieder Hallo Papi rufen. Ja? Und Glockner ist ein bisschen angezeckt, dass die Kinder ihn bei der Zeugenbefragung stören.
Ja, und die Pförtnerin, die entschuldigt sich dann auch, dass sie so spät kommt, weil sie hatte Nachtschicht und ist erst jetzt da und sie hat sich auch noch ihre Uniform angezogen, obwohl sie jetzt gar keinen Dienst mehr hat, aber das war halt der Automatismus.
Genau, und Automatismus ist ein Begriff, mit dem Willi nichts anfangen kann. Zum mhm. Glück erklärt auch uns hier Karl die Bedeutung davon.
Mhm.
Ja. Kallenbach war vor Ort, als Blum verschwand. Sie hat aber niemanden das Gelände betreten oder verlassen sehen. Kameras gibt es im Übrigen auch keine, weil es laut Kallenbachs Worten ein Radiosender sei und keine Bank. Und da habe ich mir notiert, sowas kostet heutzutage kein Geld mehr. Und da hast du mir ja was erzählt. Du hattest ja früher in deiner alten Wohnung auch Kameras und du hast gesagt, die Kameras selber waren gar nicht so teuer, nur die Akkus waren scheiße teuer, ne?
Die Batterien, weil die es Batterien. Waren Batterien betrieben und es waren so spezielle Batterien und ja. Die musste man sehr, sehr häufig wechseln. Und die waren sehr teuer, ja, weil ja. die konnte man nicht einfach so im Handel kaufen.
Ja, aber ich denke mir, sowas kostet wirklich heutzutage kaum noch Geld, sowas so, weißt du?
Ja, so für so einen Sender, also.
Ja, na gut. Tim vermutet, es müsse noch einen anderen Weg ins Gebäude geben. Kallenbach sagte, man könnte sich über die Feuertreppe durch den Notausgang Zugang verschaffen, worüber sich Glockner ein bisschen wundert. So, gemeinsam begibt sich jetzt Kommissar Glockner in den zweiten Stock mit der Pförtnerin. Währenddessen klettern TKKG über die Feuerleiter zur Tür des Notausgangs.
Mhm.
Ein kurzes Rütteln an der Klinke zeigt, dass sich die Tür nicht von außen öffnen lässt.
Übrigens ist für Klößchen das Feuerleiter hochklettern sehr anstrengend.
Alles ist anstrengend.
Ja, einfach, das ja. ist, ja.
Das ist ja.
Das ist ja.
Dann beobachten TKKG, Glockner und Kallenbach dabei, wie die Pförtnerin dem Kommissar zeigt, wie sich durch die falsche Position des Türzäpfchens, auch sehr interessant, die Tür kinderleicht öffnen lässt. Und dann überzeugt der Kommissar sich selbst davon und fragt sich, warum das Zäpfchen oben gewesen sei. Also, wenn das Zäpfchen oben ist, kann man die Tür öffnen. Wenn es unten ist, ist die Notausgangstür verschlossen, sodass man von außen nicht eindringen kann. Ja, genau. Und dann sagt sie, naja, die Mitarbeiter machen hier heimlich auf der Feuertreppe immer eine Raucherpause und die wollen sich ja nicht aussperren. Deswegen ist das Zäpfchen meistens oben. Jetzt zeigt Kallenbach Glockner noch das Sendestudio und TKKG haben aber gut aufgepasst. Ja.
Tim hat gut aufgepasst, weil er hat festgestellt, dass als sie vorhin, sie waren ja kurz bevor die anderen kamen, waren sie bei der Tür und er hat ja versucht aufzumachen und es ging ja nicht auf.
Mhm.
Also muss ja jetzt die Pförtnerin das Zäpfchen nach oben geklappt haben, während sie Glockner gezeigt hat, dass die Tür offen ist.
Genau.
Ergo ist die Pförtnerin nicht sauber.
Verdächtig.
Ja.
Sie ist sehr verdächtig. Und kurz Zeit später folgen die vier heimlich der Pförtnerin in die Altstadt, weil sie hat ja eigentlich frei. Dann gibt es ein bisschen Geplänkel, Willi will Eis. Und der neue Tim, ich werde leider nicht müde, es immer wieder zu erwähnen, weil das ist ja für mich alles neues TKKG. Und wie oft ich hier schon gesessen und gesagt habe, ja, es ist nicht mehr die alte Serie. Wenn man aber, wie ich, auch immer noch alte Folgen hört. Und gerade jetzt auch diese Ein Toter braucht Hilfe-Folge, wo es ja auch um Tims Vater ging, dass halt zwischen diesem Tim und dem Tim von heute Welten liegen.
Mhm.
Wir haben damals zur Hollywood-Schaukelzeit immer gescherzt, Tim ist altersmüde geworden. Und das kommt ja auch hin. Ne? Also der neue Tim, der sagt hier, wir machen uns doch nur Sorgen um dich und der ganze Zucker macht dich doch nur krank. Ne? Und der alte Tim hätte Willi erstmal einen gesalzenen Spruch an den Kopf geworfen, wäre weniger fürsorglich mit seinem übergewichtigen Freund gewesen. Ne?
Mhm.
Der hätte sogar gesagt, dass du doch keiner Diabetes hat, wundert mich.
Aber weißt du, die Hörspielmacher haben heute auch eine Pflicht, die Kinder auf die richtige Bahn zu bringen. Weil zu viel Zucker ist nicht gut.
Ja, das haben sie aber früher, haben sie ja auch schon gesagt, dass zu viel Schokolade nicht gesund ist. Sie haben es nur drastischer formuliert.
Heute muss man die Kinder in Watte packen.
In Watte packen, ja, das ist richtig gut. Könnte ich jetzt auch was erzählen, mache ich nicht. Kurz scheint es so, als hätten sie die Spur von Frau Kallenbach verloren. Aber diese hat bemerkt, dass sie verfolgt wird und stellt sich der TKKG-Bande. Ja, Tim konfrontiert sie nur mit dem Wissen, dass sie das Zäpfchen heimlich verstellt hatte. Die Tür war ja zuvor verschlossen gewesen. Und warum sie das getan habe, wollen Sie wissen?
Ja, sie gibt zu, dass sie heimlich rauchen war und den Posten verlassen hat. Diese verdammte Sucht.
Ja, und da habe ich ja auch schon zu dir gesagt, weil sie, ja, ich gebe zu, ich war rauchen und war nicht mal an meinem Posten. Ach, diese verdammte Sucht, wo ich zu dir meinte. Ein Süchtiger würde das ja niemals sagen. Also er würde ja nicht in dieser Situation, sagen wir mal so, würde niemand sagen, ja, ich weiß, diese Sucht, das könnte ich doch nur anders.
Ja, in der Regel nicht. Ich kenne keinen.
Nee, im Gegenteil.
Ich kenne einige Raucher, also.
Ja, oder Sucht in allen Varianten.
Ja, ja.
Gabi schließt daraus, dass ja so jemand doch das Gebäude heimlich hätte betreten können. Die Pförtnerin scheint eine bewegte Vergangenheit zu haben, denn sie sagt, dies sei ihr erster ehrlicher Job ever.
Seit langem, ja.
Seit langem. Und der Kommissar soll davon bitte nichts erfahren, weil sie ja sonst ihren Job los sei. Sie beteuert aber, dass sie nichts mit dem Verschwinden von Blum zu tun habe.
Und sie fragt bei TKKG nachher, ob sie denn jetzt verpetzen müssen, ja, beim Kommissar. Und da haben sie dann gesagt, ja, leider schon, weil sonst würden sie sich ja zu
Mittätern
machen.
Genau. Ja. Und somit ist Kallenbach noch nicht ganz aus dem Schneider, was ihre Unschuld angeht. Ja, Gabi sagt, Kallenbach sei definitiv eine Verdächtige, und auf Tims Frage, ob Roland Blum reich sei, antwortet jetzt Karl, dass er recherchiert habe. Blum, der Nachrichtensprecher, habe in eine reiche Familie eingeheiratet und seine Adresse hat er natürlich auch gleich rausgefunden und so begibt man sich dorthin. So.
Nee, sie gehen aber erst noch Eis essen.
Ja, ja.
Weil Klößchen natürlich unbedingt endlich jetzt Eis essen
will. Wie viele Kugeln?
5.
Sehr gut. Hast gut aufgepasst.
Weil wird da auch noch wichtig in ein paar Sekunden.
Aber weißt du hast zu mir gesagt, ja, ich schreibe ja nicht alles auf und so. Das hast du dir notiert.
Nein, das habe ich mir gemerkt.
Oh.
Das habe ich nicht mal notiert.
Oh. Wie hieß?
Ich habe ein löchriges Gehirn, aber es fällt nicht alles dadurch.
Wie hieß der Bösewicht bei Teufel vom Walgersee? Ne? Der schlimme Cousin?
Oldo.
Sehr gut.
Du bist Oldo.
Nee, ich bin Oldo, ja.
Ja, ich bin Ortrud.
Ortrud. 5 Kugeln Eis, dann kommen sie bei dem Einfamilienhaus an, in dem der Blum wohnt.
Genau, aber vorher kommt noch Trennermusik, die mir nicht gefällt.
Ja, die habe ich jetzt nicht mehr im Ohr. Aber kann man ja auch gleich schon wieder mal vorweg schicken. Musikmäßig ist das Hörspiel gut ausgestattet, beziehungsweise gut abgemischt.
Ja.
Es wird immer 1-2 Stücke geben, die einem nicht so gefallen. Aber so fand ich es gut. Es waren noch ein paar paar alte Stücke drin, so die man noch aus den 90ern kennt. Ja, auf dem Klingelschild steht aber auch der Name Zabel, da wo der Blum wohnt.
Genau.
Auch hier weiß Karl zu berichten, dass Blum Fabienne Zabel geheiratet hatte. Und deren Familie wurde vor über 100 Jahren reich, da sie erfolgreich im Blankopapiergeschäft agieren. Und ich gebe dir mal einen Tipp. Du hast ja bis kurz vor der Aufnahme ein bisschen gehadert, dass du eine gewisse Rubrik nicht erfüllen kannst.
Ja, aber ja? Dieses Zitat hast du ja schon gewählt.
Man kann auch gleich Zitate nehmen. Außerdem hast du jetzt verraten, dass es mein Zitat ist. Ich wollte nur sagen, jetzt kommt ein Zitat, was du mitschreiben könntest. Ja? Ja, weil Tim sagt, Schriftsteller müssen sich mühen, es zu füllen, also das leere Blatt Papier, aber die wenigsten von ihnen werden damit zum Millionär. Das ist sehr, sehr deep und er hat recht. Sie klingeln an der Tür, Frau Zabelblum macht die Tür auf und schon beginnt das Verhör.
Sie sagen aber Frau Blum und sie Zabelblum.
Ja, das ist ein Unterschied.
Ja, ja.
Genau, weil Gabi sagt ja, mein Vater ist Kommissar Glockner und deswegen, alles klar, beginnt ein Verhör. Macht man natürlich bei jedem dahergelaufenen Gehör, ne, dass man das macht.
Wer macht, also sorry, die kommen da an. Ja, mein Papi, der ist da der Kommissar. Okay, kommt rein, ich erzähle euch meine ganze Lebensgeschichte. Hä?
Ja, naja, gut, sonst hätten wir kein Hörspiel.
Stimmt, ja, Entschuldigung.
Müssen wir mal so sehen. Ja, Zabelblum ist fertig mit den Nerven.
Ja, sehr, sehr schlecht gespielt.
Ja, wollen wir es gleich vorwegnehmen? Mhm. Die Sprecherin, es kommt ja auch noch ihr Vater in diesem Hörspiel vor. Und du hast mehrmals gesagt, dass du den Eindruck hast, die Sprecherin, die hier die Tochter von ihm spielt, klingt deutlich älter als ihr Vater.
Ja, das hat mich wirklich sehr, sehr gestört und auch total rausgerissen.
Mhm. Ja. An sich macht sie es ja nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall hat sie dann alles erzählt, dass ihr Vater nicht einverstanden war mit dieser Heirat, dass sie überhaupt mit diesem Blum zusammen ist und so, weil seiner Meinung nach ist er nicht genug für sie, also nicht standesgemäß. Er hätte sich einen besseren für sie gewünscht. Weil er ist ein Radiomoderator und aber auch Hörbuchsprecher und Synchronsprecher. Und ihr Vater hat da gesagt, ja, er fände es halt besser quasi, sie hätte einen Mann, der eigene Geschichten schreibt, als einfach nur einen, der Geschichten von anderen vorliest. Sowas in der Richtung.
Ja, das ist auch ein toller Satz, ne?
Ja.
Ja. Ist auch schon sehr abwertend, ne? Gut, das ist ja so wie damals bei Disney, als da hier der Markus Off die Stimme von Johnny Depp in Pirates of the Caribbean. Der hat den ja in den ersten 3 Teilen gesprochen, weil er so dieses Tuntige besser rübergebracht hat. Dem ja hier der Stammsprecher David Nathan Teil 1 eingesprochen hat und Disney gesagt hat, also irgendein Supervisor, nee, bitte nochmal komplett, das gefällt uns nicht. Und David Nathan gesagt hat, hier, ihr könnt mich mal. Und der ja dann vor Gericht gezogen ist und auch nachhaltig auch für die Synchronbranche noch auch bessere Konditionen rausgehandelt hat, weil er gesagt hat, ey, ihr habt euch mit diesem Film dumm und dusselig verdient. Also er wollte noch eine nachträgliche Gewinnbeteiligung raushandeln. Und da hat Disney gesagt, ein Synchronsprecher ist nichts anderes als ein Nachrichtensprecher. Der liest ja auch nur die Nachrichten vor, die ihm jemand anders reinträgt. Mhm. Der hat ja keine künstlerische Funktion.
Wow.
Ja.
Das ist schon sehr abwertend.
Das ist sehr abwertend. Genauso wie hier nach dem Motto, ne, ich hätte gerne lieber einen Schwiegersohn, der eigene Geschichte schreibt und nicht von anderen vorliest.
Mhm. Mhm. Aber sie hat ihn halt dann trotzdem geheiratet, weshalb Eiszeit herrscht zwischen ihren Eltern und ihr. Seid da. Und dann ist noch vor einem Jahr ihre Mutter dann gestorben und sie hat sich dann auch nicht, also sie konnten sich auch nicht mehr verabschieden, weil sie hatten da ja keinen Kontakt mehr. Und dann heult sie sehr, sehr schlecht, finde ich.
Ja, sie ist jetzt natürlich auch noch, klar, weil der Mann ist jetzt auch noch verschwunden. Und der neue Tim, nenne ich ihn mal, zückt ein vollgerotztes Stofftaschentuch, denn laut seiner Aussage hat ein wohlerzogener Bub immer ein Taschentuch dabei. Das hat er von seiner Oma, ja. Der möchte an dieser Stelle mal kurz was einwerfen. Ein Hörer oder eine Hörerin von uns, eins von beiden, ich weiß es gerade nicht, es hat jemand in den Kommentaren vorgeschlagen, gerade was die neueren TKKG-Hörspiele angeht, schlägt derjenige in Zukunft die Kategorie, wie nützlich war Tim vor?
Weil er ich glaube, das war eine Sie.
Ich glaube auch, er darf keine Arme mehr verdrehen, er darf nicht mehr Judo oder Karate anwenden, er macht ja wenn nur noch Selbstverteidigung, da gibt es keine Schellen mehr und alles. Unter dem Aspekt gesehen, was macht Tim denn eigentlich noch großartig? Er ist sehr sensibel.
Ne? Genau, deswegen
richtig.
Stofftaschentuch.
Ein Stofftaschentuch, ein schweres Wort für mich. Mhm. Ja, gibt es Motive für die Entführung? Ist der Vater vielleicht schuld? Nein. Mein Vater ist ein Gegner von körperlicher Gewalt. Das ist ein alter Knacker. Der arbeitet eher mit psychologischem Druck. Und vor allem hat er Zeit.
Ja.
Ja.
Jetzt kommt auch so eine gute Szene.
Genau. Auftritt ein rotzfrecher Postbote, der vorbeikommt und die zugestellten Rechnungen an Frau Zabelblum ungeniert kommentiert. Na, das sieht aber nicht so gut aus, ne?
Ja, da bringt so die Post und sagt so, ja, ja, das sieht wieder, oder das sieht
mal wieder,
mal wieder nicht gut aus. Hä?
Ich wüsste nicht, was sie das angeht. Als könnte ich was dafür, dass ihre Rechnung nicht bezahlen, ja? Auch hier wieder Hinweis, der alte Tim hätte dem Typen erstmal dafür eine verpasst.
Ja, hätte ich auch gemacht.
Ja, genau. Mhm. Also schon sehr, sehr übergriffig, ekelhaft. Ja, Frau Zabelblum zieht sich zurück. Und Tim hat erkannt, dass es ein gelber Brief vom Gericht war, denn er kennt die nur zu gut. Es ist eine Zahlungsaufforderung. Als verarmter Halbweise kennt er diese Briefe nur zu genau. Aber seine Mutter hat es am Ende immer geschafft, das Geld aufzubringen. Und die Zins- und Zinseszinsen gleichzeitig auch noch zu bezahlen.
Mhm. Mhm. Ja, ich musste dann erstmal kurz googeln, was ein gelber Brief genau bedeutet. Ja. Weil wir kennen das in der Schweiz nicht.
Mhm.
Gibt es bei uns nicht so. Da kommen die Briefe vom Gericht mit normaler Post. Also halt per Einschreiben oder halt per Einschreiben mit Rückschein. Verschicken wir das je nachdem.
Okay, also deswegen dachte
ich, nee, wir haben da keine Farben oder so.
Mhm.
Wir sind da ganz neutral.
Wie immer.
Genau.
Mhm. Karl ist übrigens aufgefallen, dass der Kesselspruch vom Postboten den Schluss zulässt, dass Zabelblum öfters solche Briefe kriegt.
Ergo haben sie finanzielle Probleme.
Richtig, und dabei ist sie doch die Erbin einer hohen Geldsumme. Was ist
ein Millionenerbe war.
Richtig. Also wollen sie jetzt ins Villenviertel, dem Vater von Fabienne, einen Besuch abstatten.
Und jetzt kommt Klößchen jammert, er hätte doch am besten 6 Eiskugeln essen sollen.
Mhm. Habe ich mir auch notiert, die anderen muntern ihn schlecht auf. Also mit schlecht, glaube ich, meine ich die Sprechleistung.
Ja, das stimmt. Und dann fragen sie, warum? Ja, weil wir ja jetzt bestimmt zum Villenviertel fahren müssen, wo Frau Zabels Vater wohnt. Und das ist ja am anderen Ende der Stadt.
Mhm. Auf der anderen Seite wohnt ja Klößchen, also beziehungsweise seine Eltern ja auch im Villenviertel, was das ja später auch nochmal wichtig wird. So, bei der Zabelvilla angekommen. Willi durchbricht seinen Automatismus. Genau, weil er ja irgendwas erzählt. Genau, was ist da? Ha, du warst so tapfer. Wir sind an 50 Eisläden vorbeigefahren. Du wolltest nicht in eins rein. Ja, weil ich meinen Autismus. Automatismus durchbreche, Entschuldigung. Dort treffen sie auf die Haushälterin Thea Lemmenberger. Und die erkennt Willi sofort, denn die Köchin Amalia, also die Köchin der Sauerlichs, ist ihre beste Freundin.
Da habe ich mich gefragt, warum kennt sie denn Willi sofort? Sie kennt ihn ja nicht eigentlich, sie hat ihn ja noch nie gesehen. Mhm. Also sie sagt, er kennt sie ja nicht, sie kennt ihn nur durch die Köchin von den Sauerlichs.
Mhm.
Hat die Köchin der Sauerlichs ihr dann Fotos gezeigt? Guck mal, das ist Willi?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. A, TKKG hat ja im Laufe ihrer sehr, sehr langen Jugend viele Fälle gelöst, Verbrechen aufgeklärt. Mhm. Dementsprechend war TKKG sehr oft in der Zeitung, okay. Nehme ich mal stark an. Mhm. Und er ist nun mal der Erbe eines millionenschweren Schokoladenfabrikantens. Und dann wird wahrscheinlich die Amalia mit diversen Zeitungsartikeln beim jedem Treffen aufgekreuzt sein und sagt, guck mal, hier, da arbeite ich hier, der Spross vom Sauerlich hat schon wieder ein Verbrechen mit aufgeklärt. Oder aber, jetzt wird's wieder eklig, ja, dass sie so Fotos mitbringen, sagst du, hier, der fette Sohn vom Sauerlich, ne, der kennt ja kein Tabu und sein Magen ist endlos, ja. Der
hat immer so viel kochen für
ihn. Genau, ich muss immer so viel kochen, weil diese kleine verfressene Kugel alles in sich reinschlingt und immer noch nach mehr schreit. Welche Version gefällt dir besser?
Das möchte ich nicht beantworten.
Ja, politisch korrekt entscheide ich mich natürlich für die erste Version.
Ja, ja. Und es wird auch so sein. Ja, ich habe mich einfach gefragt, hä? Mhm, aber ja. Gut, du hast schon recht. Hätte ich vielleicht ein bisschen weiter überlegen sollen.
Ja, du hast ja bis zur nächsten 9TKG-Folge noch sehr viel Zeit weiterhin. Gibt es ja noch sehr, sehr viele Folgen, die du noch nicht kennst.
Ja, auf jeden Fall bietet sie ihnen dann Eis oder Limo an und Klößchen sagt, ich hätte gern Wein.
Genau, ich durchbreche meinen Automatismus doch nicht. Das habe ich mir verdient. Ich glaube, er frisst sogar noch eine Schokolade auch noch dazu.
Ja, dann packt er die auch noch aus. Eine Sauerlich-Schokolade packt er aus.
Ja, was denn sonst? Mhm. Wo ist eigentlich Herr Zabel? Um diese Zeit geht er immer in die Stadt seinen Geschäften nach. Er ist nämlich Dagobert Duck. Als die Haushälterin erfährt, dass Blum entführt wurde, erzählt sie, dass die Familie nur Pech habe. Vor einem halben Jahr wurde auch noch in der Villa eingebrochen. Gestohlen wurde aber nichts. Lösegeld für seinen Schwiegersohn würde der Alte aber niemals stellen. Und jetzt stößt der alte Zabel dazu. Und da habe ich mir aufgeschrieben, er klingt wie eine Mischung aus Guy Dumont und dem Glocknersprecher, Achim Buch. Ja, finde ich irgendwie tolle Stimme, aber ein bisschen unglücklich, gerade wenn später Glockner und der im selben Raum sind. Da hatte ich beim ersten Mal hören, so war es ein bisschen verwirrend für mich. Wer redet denn jetzt?
Ja, und wie gesagt, vorhin wurde schon erwähnt, ich finde, er klingt zu jung. Weil das sollte, ich meine, seine Tochter ist ja erwachsen. Mhm. Und ich meine, mein Papa klingt auch älter als der Mann. So, yeah. Und ach, haben wir schon besprochen. Ja, das habe ich mir dazu einfach
privat aufgestellt. Haben wir das besprochen.
Nein, vorhin haben wir auch gesagt, ja, dass ich finde, der.
Gut, da haben wir gesagt, dass die Tochtersprecherin viel, viel älter als ihr eigener Vater klingt. Mhm. Sie erzählen ihm jetzt vom Verschwinden seines Schwiegersohnes.
Erst erkennt er noch den Klößchen. Der sagt, stimmt. Oh, der Sauerlich-Spross.
Genau. Mhm. Ach, der Dicke.
Dem Hermann wie aus dem Gesicht geschnitten.
Mhm. Und dann erzählen sie ihm vom Verschwinden seines Schwiegersohnes. Er zeigt sich unbeeindruckt und glaubt, ach, der wird eh bald wieder auftauchen. Selbst ein Verbrecher könnte mit diesem Tagedieb nichts anfangen. Und dann erzählt er auch noch von diesem Einbruch damals. Es gab keine Spuren am Tresor und die Alarmanlage gab auch keinen Laut. Echte Profis also. Waren ja. Nur 1000 Euro drin und außer einem Schuhabdruck hätte man keine Spuren vorgefunden.
Schuhabdruck im Blumenbeet.
Im Blumenbeet, ja. Und davon hat er natürlich ein Foto gemacht.
Auf dem Handy?
Auf seinem Handy, ja. Und als TKG, ich glaube, Karl ist es, fragt, ob er das Foto mal zeigen kann. Ne? Dann schmunzelt er und sagt, ihr spielt ja gern Detektive. Früher wart ihr doch einfach nur Ungerechtigkeit auf der Spur, ja. Und der Große da, der hat wild um sich geprügelt, ja.
Das sagt er jetzt nicht so.
Ja, es fällt mir aber immer wieder auf, erzähle ich jetzt auch nichts Neues, aber das TKG inzwischen ja wirklich eine Detektivbande
sind. Genau, und das hat er auch so, er hat gesagt, dass Hermann ihm schon erzählt hat, dass sie oft Detektiv spielen.
Ja.
Da kam mir die drei Fragezeichen in den
Sinn. Ich glaube, es war im vorletzten Adventskalender von TKKG. Da sagen sie ja wirklich, Zitat, wir lösen jeden Fall. Nee, wir übernehmen jeden Fall, sagen sie.
Okay.
Sie machen ein astreines drei Fragezeichen Zitat.
Gut, habe ich nicht gehört.
Ja.
Ich nicht.
Da wundere ich mich wirklich, dass hier die drei Fragezeichen Elite-Dullis nicht auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben. Okay.
Ja. Haben Sie eine Visitenkarte?
Nee, noch nicht. Ja. Karl bastelt gerade dran.
Warten wir es mal ab.
Ja. Deswegen, also wie gesagt, TKG ist inzwischen eine Detektivbande und nicht mehr halt einfach eine Bande, die Abenteuer erlebt und Ungerechtigkeiten auf der Spur ist. Naja, und dann umständlich fotografiert Karl das Foto vom Handybildschirm vom Zabel ab, wo ich mich auch frage, habt ihr mal was von Bluetooth gehört? Die müssen jetzt nicht Handynummern austauschen. Muss ja nicht sein, ne? Hier mit WhatsApp. Mhm. Aber früher hat man doch auch so Bilder so über Bluetooth ausgetauscht.
Ganz, ganz früher via Infrarot.
Infrarot?
Da musste man das Handy so gegenüber irgendwie, das hat also bei uns immer selten funktioniert, aber konnte man anscheinend.
Ja.
Naja, auf jeden Fall sagt jetzt der Herr Zabel zu der Thea, das ist die Haushälterin, sie solle bitte alles für die Cocktailparty nachher vorbereiten. Und er ist da eigentlich ganz vergnügt. Und dann sind TKKG total überrascht. Also dann so mit vorgehaltener Hand quasi, der hat ja, das ist ja komisch, das sagt ja auch alles, dass der da so.
Sein Schwiegersohn ist ihm scheißegal.
Und, ne? Ja, total ohne Mitgefühl und total kalt. Ne?
Und dann kommt als Übergang Tainted Love Music.
Ja.
Ja, ein bisschen.
Und dann mussten wir dann gestern erstmal eine Runde Tainted Love hören. Aber nicht die Marilyn Manson-Version, das Original.
Ne, die ist auch schlecht, die Marilyn Manson-Version. Was? Naja, am Abend sitzen TKKG um den Pool der Sauerlichs herum. Karl fasst die Geschehnisse nochmal zusammen. Ein Glück, weil ich habe sie schon wieder vergessen.
Na, er sagt, schwieriges Familienverhältnis des Opfers. Beim Schwiegervater wurde eingebrochen, denn eine verdächtige Pförtnerin und viele offene Fragen. Mhm. Derweil hat Gabi ein Frisbee geworfen, damit der kleine Hund da, Oscar, auch noch mal vorkommt. Und ich musste so lachen, weil das Tapsen hat für mich irgendwie so nach einem Pferde.
Galoppierendes
Pferd geklungen.
Ja,
aber ich muss zugeben, unsere Katzen früher, wenn die so hin und her gerannt sind, hat das schon auch ähnlich geklungen.
Ja, da fand ich aber witzig, wie weit anscheinend Gabi so Frisbee wirft, weil sie schmeißt den, dann hörst du trapp, 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 trapp. Und dann vergeht eine halbe Minute und dann kommt er zurück. Also sie hat es wirklich sehr weit geschmissen, ja.
Das wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er nie wieder zurückkehrt.
Ja. TKKG hören sich nun gemeinsam das erste und auch leider nicht zum letzten Mal den Audioclip der Nachrichtensendung an. Das klingt jetzt natürlich wieder sehr, sehr zynisch, aber ja, du
ja, willst was sagen? Ja, weil als Karl sagt, und viele offene Fragen, hat dann Klößchen gesagt, ja, was für Fragen denn? Mhm. Er soll da mal die Fragen stellen. Und da hat er gesagt, ja, zum Beispiel wegen diesen Nachrichten bei im Hörfunk, ob die denn nicht irgendwie, ob die, wenn die ja immer live gesendet werden, dass da der Blum dann nicht um Hilfe gerufen hat.
Ja, das ist es halt irgendwie, also die Folge wird sehr gestreckt, indem dieser Audioclip von den Nachrichten, die wir ja schon am Anfang der Folge gehört haben, immer wieder eingespielt.
Und zwar
wird.
Komplett.
Immer komplett, ja, oder fast komplett. Also sehr, sehr große Passagen. Das ist, ich glaube, wenn man die Folge das allererste Mal hört, okay, wenn man sie jetzt mehrmals hört, was man ja eigentlich mit Hörspielen macht, das ist schon ganz schön, das streckt die Folge sehr. Du hast es schon gesagt, beim Analysieren des Clips fragen sie sich, warum Blum an der einen Stelle aber sagt. Also man hört es ja, ne, er liest vor und dann hört man die Schritte und dann hört man ja schon Papier rascheln und dann sagt er, aber. Ja, und er klingt dabei nicht verängstigt, sondern eher erstaunt.
Ja.
Es fällt auch später das Wort jeder, als er eigentlich den Wetterbericht ansagen will. Karl fragt sich außerdem, warum die Sendung so abrupt abbricht. Es wirkt, als hätte jemand die Mute-Taste gedrückt. Und weil Blum hörbar überwältigt wird, kann nur jemand, der sich mit Tontechnik auskennt, die Mute-Taste gedrückt haben.
Ja, weil die ja nicht so einfach zu finden sei.
Richtig.
Genau, ja. Und dann sagt halt Gabi, oder sie schlägt dann vor, bei ihrem Vater, der ja Kommissar ist, den Text dieser Ansage zu besorgen, damit die mal den ganzen Text haben, was der eigentlich hätte sagen sollen am Ende. Ja. Also vor allem bei dem Wetterbericht, wo er dann unterbrochen wird.
Mhm. Und da wird dann wieder, glaube ich, die Nachricht eingespielt, der Clip. Und da hört man eindeutig, wie Papier, wenn der überwältigt wird, zusammengeknüllt wird.
Und dann später wieder aufgefaltet.
Nee, ja,
erst aufgefaltet und dann
am Ende, damit du.
Genau.
Ja. Da wird es ja dann zusammengeknüllt, ja. Tim sieht in dieser Audiodatei, die sie noch sehr oft abspielen werden im Laufe der Folge, eindeutig die Lösung dieses Falls.
Mhm.
Ja. Willi hat übrigens Hunger auf Schokolade und dann kommt ein Automatismus-Gag. Ja.
Und ein richtig dummes Lachen von Gabi. Genau das meinte ich halt vorhin
Beginn.
Das ist einfach ultra nervig und für mich nicht authentisch, aber gut.
Ja, dieses Lachen mag ich auch nicht.
Und das macht sie ganz oft.
Ich weiß, weil das klingt nicht authentisch. Es gibt bestimmt Leute, die so lachen und so, aber das ist dann eher so bemüht, sagen wir mal so. Naja. Und dann kommt, hat mich sehr gefreut, alte Musik, die man aus 3 Fragezeichen Schattenmänner kennt.
Ja, die gefällt mir auch.
Genau, die kommt ganz am Anfang, wenn Justus der am Rucksack geklaut wird in Rom. Nach dem Abendessen treffen TKKG bei Zabel Blum ein und verwundert stellen sie fest, dass Roland Blum wieder da ist.
Es gab übrigens Spaghetti Bolognese.
Mhm, ich weiß.
Gab's bei uns gestern auch.
Und bei Duck und Carrie. So. Blum streitet sich eifrig mit seiner Frau. Ja,
ja, das hören sie durch die geschlossene Tür.
So, ich frage mich, warum habe ich mir hier notiert, das ist ja entsetzlich. I left my box.
Wahrscheinlich hat sie das gesagt.
Ja, ich glaube, die sagen irgendwie, hört mal hin, das ist ja krass oder so. Und deswegen habe ich, glaube ich, ja, das ist ja entsetzlich. Ne? Weißt du, wo das eigentlich herkommt mit diesem Spruch?
Dieser entsetzliche Stuhl. Ja, ja, natürlich weiß ich, wo das herkommt.
Mit Helmut Kohl.
Ja, ich kenne den Clip.
Oh, das ist ja ein entsetzlicher Stuhl, ne? Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe das meinem 60-jährigen Arbeitskollegen gezeigt, ne? Und sehr, sehr oft kommt er an und sagt, das ist ja entsetzlich. Sie sind ja ein entsetzlicher Mensch und so weiter. Ja. Leider puppt sich Roland als schlechter Zeuge. Noch. Er trug eine Augenbinde, als er überwältigt wurde, konnte also nicht erkennen, wie dein Führer aussah. Und auch sein Auto hat er nicht erkannt von dem Führer.
Haben wir schon gesagt, dass sie die Tür geöffnet hat? Weil sie haben
stimmt.
Sie sind erst angekommen, dann haben sie sich streiten gehört, aber dann kam auch schon die Frau Zabelblum.
Ja, genau, weil die
Klingel. Was macht ihr denn hier?
Genau, sie sagt ja dann auch so irgendwie, schaut mal, wer wieder da ist.
Ja, genau.
Ja, und die streiten sich gerade heftig, auch das wird später nochmal wichtig, warum die sich streiten.
Weil ich würde natürlich dann da auch die Kinder wieder rein.
So wäre das ja auch, ne, wenn ich jetzt entführt werde, komm wieder, würden wir uns ja auch streiten.
Natürlich.
Ja.
Ich würde dich zusammenhauen.
Genau, warum hast du es zugelassen? Ich habe mir Sorgen gemacht.
Genau das.
Ja. Also, immerhin war Zabel, nee, wie heißt er? Blum. Warte mal. Zabel ist der Vater, Zabel Blum ist die Frau, Blum ist der Mann. Also
Das ist alles sehr kompliziert.
Nee, eigentlich nicht. Also ihm war die Flucht aus dem fahrenden Auto gelungen, aber erst später. Er wird ja erst zu einem Unterschlupf gebracht und dann später wieder. Ist alles ein bisschen verwirrend.
Genau, weil er erzählt dann irgendwie, ja, als sie ihn woanders hinbringen wollten, sei er aus dem fahrenden Auto gesprungen.
Jetzt kommt was so ein bisschen für mich wie aus der Luft gegriffen wird, weil Tim vermutet, dass der Entführer auch der Einbrecher bei Zabel gewesen sein könnte. Weil wir wissen ja, dieser Einbruch war vor einem halben Jahr. Jetzt habe ich mir auch noch notiert, ein nettes Detail, als Blum sagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Schrecken ich bei der Entführung erlebt habe, kommentiert Willi ganz trocken, ah, doch schon, ja, doch, das können wir.
Ja, das war sehr witzig.
Schließlich wurde schon jedes TKKG-Mitglied mindestens einmal, aber eigentlich mehrfach entführt. Also Gabi führt ja, glaube ich, die Rangliste an, ja, weil die alte Gabi, noch von Veronika Neugebauer vertont, sehr oft entführt wurde. Ich glaube, in neueren Folgen wird Tim jetzt sehr oft entführt. Sein Entführer konnte Blum nicht erkennen, da dieser eine Strumpfmaske trug. Das ist doch Gift für die Haare. Jetzt stellt sich heraus, dass Blum ein hervorragendes Gehör und über einen noch besseren Orientierungssinn verfügt. Denn trotz Augenbinde gibt er jetzt eine perfekte Beschreibung der Route ab, die das Entführungsauto mit ihm als Passagier nahm. Also jetzt schließt er die Augen und ich muss sagen, das ist schon nett gemacht, weil es jetzt wie so eine Art Mini-Hörspiel im Hörspiel ist. Ja?
Das hat der Autor aber ganz klar von der Folge Die drei Fragezeichen und das schwarze Skorpion kopiert.
Das kann sein, das ist eine Scheißfolge, die habe ich nur zweimal in meinem Leben gehört. Ich mag die nicht.
Ich finde das eine gute Folge.
Ja, ich war damals sehr traurig mit der Erkenntnis, als dann der Rechtsstreit kam und keine neuen drei Fragezeichen-Folgen mehr erschienen sind, dachte ich, und das ist jetzt eigentlich die letzte Folge von der Serie, also damit ist drei Fragezeichen beendet. Das fand ich sehr schlecht, diese Erkenntnis. Ich mag die Folge nicht.
Ich mag sie.
Ja, darf
und deswegen ist mir das gleich aufgefallen. Das hat mich total daran erinnert.
Nee, also wie gesagt, das ist jetzt albern. Wir müssen auch später nochmal drüber reden. Der gibt jetzt so eine detaillierte Beschreibung ab, dass er sagt, ja, dann sind wir nach links gefahren, weil ich das gemerkt habe, dass ich mich in der Kurve geneigt habe. Dann müssen wir über 5 Konservenbüchsen gefahren sein. Dann hörte ich links Geschrei und das wird dann auch immer so eingespielt. Das Geschrei hört sich dann auch an wie von so einem Vergnügungspark. Und dann ein Kreisverkehr, noch ein Kreisverkehr, noch ein Kreisverkehr. So geht das die ganze Zeit.
Mhm.
Wie gesagt, wie es umgesetzt ist, finde ich gut.
Mhm.
Was das soll, finde ich ein bisschen konstruiert. Kommen wir später nochmal drauf. Auf die Frage, warum er im Studio nicht nach Hilfe gerufen hat, antwortet er, ja, es ging also schnell. Ja. Und er war es auch nicht, der die Live-Sendung unterbrochen hat. Ja, und jetzt klingelt es an der Tür und Kommissar?
Glockner.
Nein, Schalafsky.
Schalafsky, ja, aber Glockner und Herr Schalafsky, es kommen, glaube ich, beide.
Nein, jetzt kommt erstmal nur Schalafsky.
Genau, stimmt, ich hab ein bisschen falsch zitiert. Ich habe mich falsch zitiert.
Ja.
Ich habe geschrieben, aber nicht Kommissar Glockner, stimmt, sondern Herr Schalafsky.
Thomas hat ein bisschen falsch zitiert. Ja. Ihr müsst, geht mal jetzt rüber zur Zentrale, zum Zentrale-Podcast, weil da müsste heute ein Best-of erschienen sein, das Beste aus 7 Jahren Zentrale. Wenn ihr denkt, boah, das muss ja eine 50-Stunden-Folge sein, nein, sie geht nur eine Stunde noch was, ja. Aber dort werdet ihr die Stelle finden mit, Thomas hat ein bisschen falsch zitiert, ja. Schreibt bitte hier in die Kommentare, wenn ihr es gehört habt und ob ihr es gut fandet. Also, Manuela kann ja sagen, find's gut. Ja.
Thomas hat ein bisschen falsch zitiert. Er kann nicht versprechen, dass der Spuk ein Ende hat, aber er hat bisher jedes Rätsel gelöst, sagt er.
Den Erfolg können wir nicht garantieren, Madam, aber wir haben bisher jedes Rätsel gelöst.
Die Sache hat nur einen kleinen Haken.
Und der wäre?
Meine Schwester ist schon seit 3 Monaten tot.
Oh. Ja, sie ist aber schon seit 3 Jahren tot.
Meine Schwester ist schon seit 3 Monaten tot.
Thomas hat ein bisschen falsch zitiert. Ja, sie ist aber schon seit 3 Jahren tot.
Seit 3 Monaten tot.
Seit 3 Jahren tot.
Seit 3 Monaten tot.
Falsch zitiert.
Seit 3 Monaten tot.
Seit 3 Jahren tot.
Aufhören!
Wir dürfen uns nicht so ablenken lassen.
Es tut mir ja leid.
Jetzt sind wir bei 16 Minuten Aufnahme.
Ja, der ist, auf jeden Fall ist Herr Schalafsky nicht
seit 3 Monaten tot. Entschuldigung. Ja, Schalafsky ist wirklich erfreut.
Er ist nicht begeistert, die Kinder da zu sehen. Ja, und dann haben sie sich dann auch verkrümelt. Und sie sagt dann, Tschüssikowski.
Oh Gott. Naja, gut, das ist noch ein bisschen mehr.
Okay.
Also, er sagt ja, was macht ihr denn hier? Und Willi witzelt noch so, wir haben es in der Tür gehört.
Ja, stimmt.
Und er so, was? Ja, war ein Spaß. So, und denn jetzt wird es ja Meta. Denn TKKG sagen zu Schalafsky, wir haben Audiohinweise zur Lösung des Falls. Also, wir haben ein Hörspiel. Und Schalafsky sagt, ich halte von Hörspielen ungefähr so viel wie von. Und Gabi sagt, wie von TKKG?
Ja, stimmt. Ne?
Und er so, das hast du jetzt gesagt. Aber es ist sehr, sehr Meta, was hier gesagt wird. Ne? Na gut. Und dann kommt dieses peinliche Tschüssikowski.
Ja.
Naja. Und die vier gehen jetzt, jetzt geht's halt los, sie gehen jetzt die von Blum geschilderte Route nach. Ja,
ja, genau, mit den Fahrrädern fahren sie da.
Genau.
Punkt für Punkt fahren sie ab.
Ja, das kann man jetzt abkürzen. Es gelingt ihnen wirklich, das Haus zu finden, in dem Blum gefangen gehalten wurde.
Mhm. Und also gehen sie dann auch rein, weil die Tür ist offen.
Ja, genau. Und haben wir auch vergessen, vorher, bevor der Schalafsky klingelt, will Tim den Blum, weil er auch so am Boden zerstört ist, will er ihm sein Taschentuch anbieten,
ja,
wo vorher seine Frau reingerotzt hat. Und dann sagt er, ich habe selber eins. Moment, wo ist es denn? Also er vermisst sein Stofftaschentuch.
Ja.
Und wenn die jetzt da bei diesem Gebäude, diesem Haus ankommen, finden sie das Stofftaschentuch.
Vor der Tür.
Vor der Tür.
Ja.
Die Tür zum Haus lässt sich auch leicht öffnen. Dort finden sie ein paar Schuhe, deren Profil mit dem Bild des Schuhabdrucks von dem Foto, das der alte Zabel nach dem Einbruch gemacht hatte, übereinstimmt.
Genau, das hat der Karl festgestellt anhand seines Fotos, ja.
Richtig, von dem schlecht verwackelten Foto, was er von dem schlecht verwackelten Handybild abfotografiert hat.
Ja, und dann kommt plötzlich ein Hund.
Naja, Willi ist begeistert, denn jetzt haben sie ja gleich 2 Fälle gelöst. Ne? Mhm. Und genau, Gabi darf ja kurz brillieren, du hast gerade gesagt, jetzt kommt nämlich ein großer Wachhund. Aber Gabi kann mit den mit ihrem Charme beruhigen und gibt denen auch ein Leckerli. Jetzt muss ich hier die Hörspielmacher wieder kritisieren, weil man hat es leider versäumt, dass die anderen drei sie in diesem Moment Pfote nennen, weil sie ist ja Gabi die Pfote. In den alten Folgen, auch gerade in den Büchern, wird immer wieder betont, dass sie lässt sich von jedem Hund, den sie sieht und der ihr entgegenkommt, die Pfote geben. Und das haben sie hier vergessen. Und Tim beschließt, wir lassen das Taschentuch unangetastet auf dem Boden liegen, weil es handelt sich ja dabei um Beweisstück. Und das muss ja dann noch die Polizei vorfinden und sich darum kümmern. Und apropos Beweisstück, Karl spielt jetzt nochmal aus einem Impuls heraus die Audiodatei ab von dem besagten Nachrichtenclip. Und erneut hören wir, wie ein Blatt Papier zusammengeknüllt wird.
Genau, weil das ist Karl ja in den Sinn gekommen. Ja, wir haben noch ein Beweisstück. Genau. Und dann alle so, und dann hat das abgespielt, ja, dieses Papier.
Ja.
Weil, wenn man ja ein Beweisstück vernichten möchte,
ja,
wird das ja weggeschmissen.
Genau, man könnte es auch verbrennen oder man könnte es vielleicht hunderte von Kilometern mit sich tragen und dann entsorgen, damit man es nicht in unmittelbarer Nähe des Tatorts findet.
Nein. Aber damit die Kinder den Fall lösen können, wurde es halt auf dem Gelände des Senders entsorgt.
Genau, und das ist ihnen jetzt eingefallen, vielleicht ist da noch was, also da müssen wir nochmal hin.
Die wussten ja auch, dass da auf dem Gelände ein Mülleimer war.
Den haben sie auch gesehen, genau. Mhm. So, jetzt will Gabi den Papi nochmal anrufen, aber dieser befindet sich momentan bei den Blooms zu Hause und er kann gerade nicht sprechen. Und jetzt sagt uns auch noch der Erzähler, auf dem Weg zum Radiosender werden die vier von einem amerikanischen Oldtimer verfolgt. Was sie natürlich nicht bemerken. Bei der besagten Mülltonne werden sie fündig und dann begeben sie sich sofort wieder zu den Blooms. Und vor dem Haus treffen sie auf die Kommissare Glockner und Schalowski, die vom Bloom zum Gartentor geleitet werden. Auch der Oldtimer parkt in unmittelbarer Nähe. Jetzt berichtet Gabi aufgeregt, dass sie den akustischen Schilderungen vom Bloom nachgegangen sind und sie haben tatsächlich das Haus gefunden, in dem Bloom gefangen gehalten wurde. Und Bloom scheint darüber nicht erfreut zu sein.
Er ist mäßig begeistert, genau. Mhm. Schalowski aber ebenso.
Genau. Weiter erzählen die vier mit gewissem Stolz, dass sie das Stofftaschentuch von Bloom vor Ort entdeckt haben und auch den Schuhabdruck vom Einbruch bei Zabel. Und hier kommt wieder so ein kleiner dummer Metagag auf Hörspiele. Ja, also man sagt wieder, sehen Sie, Hörspiele bringt ja doch was, aber keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
Ich hab's nicht aufgeschrieben, nee. Ich fand's auch nicht so.
Ne? Ja, hört's euch an und sagt uns, wie ihr das fandet mit diesem Metagag auf Hörspiele. So, Karl schickt jetzt Glockner die Adresse aufs Handy und Glockner weiß sofort, wer da wohnt. Ein gewisser Detlef Oschmann, ein Ganove, der zuletzt durch krumme Geschäfte mit dem Import von US-Oldtimern aufgefallen ist. Schalowski fährt sofort hin. Aber damit nicht genug. TKKG präsentieren dem ungläubigen Glockner einen Erpresserbrief, den sie in besagter Mülltonne gefunden haben. Ja, auch ganz klassisch ausgeschnittene Buchstaben. Mhm. Und Glockner findet inzwischen auch das Ganze mehr als albern. Verstehe ich gar nicht, weil er sagt so, was? Erpresserbrief mit Zeitungsbuchstaben ist ja albern. Ja. Wie in einem schlechten Film oder wie in einem schlechten Hörspiel?
Ja.
Ja? Tim liest vor.
Ja.
Ja. Er zitiert, Sie verstecken Ihr Vermögen vor der Steuer. Ich weiß davon. Überweisen Sie die genannte Summe auf ein Schweizer Nummernkonto.
Mhm. Das war nicht meins.
Schade. Mhm. Ja, Blum weiß nicht, worum es geht und hat den Zettel auch nie gesehen. Ja. Glockner fragt nonchalant, ob Blum, sind nicht zufällig vermögend und haben vor, das Geld an der Steuer vorbeizuschmuggeln? Ne?
Natürlich nicht.
Was soll ich sagen? Ja, jetzt muss ich es sagen, Herr Kommissar.
Ja, gut, ja. Also, war ja nur eine Kleinigkeit.
Ja, haben sie mich erwischt, ja.
Touché.
Fabienne ist empört, da sie ja kaum Geld besäßen. Und jetzt meldet sich Schalowski meldet sich per Funk. Das Haus, bei dem zuvor TKG war, ist verlassen. Und für TKG wird es nun Zeit, den Nachhauseweg anzutreten.
Vorher will er aber noch diesen Zettel, also dieses
den
Erpresserschreiben, dem Kommissar übergeben. Dann hören sie aber ein Niesen im Hintergrund. Und dann sind sie, was ist das denn? Sie drehen sich um und sehen einen Schatten in ein Auto springen. Ja, und der Motor geht an und Glockner erkennt sofort den US-Oldtimer. Was war das, Chevrolet irgendwas?
Chevrolet Impala.
Ja, das erkennt er auch am Motorengeräusch, weil
Ja.
Ich verweise wieder auf eure Folge, die jetzt erschienen ist.
Ach so, ja. Du meinst, dass man einen VW-Käfer am Sound erkennt?
Ja.
Hört euch das Beste auch an.
Das ist wirklich super.
Ja. In die Hose geschissen.
Ja, auf jeden Fall wurde der Zettel deswegen nicht mehr übergeben, weil der Kommissar auch sofort losfährt dem hinterher.
Genau, vorher macht er noch hier drei Schüsse in die Luft und ich schieße in die Luft. Bang, bang, bang. Na, wer hat's gesungen?
Kenn ich nicht.
Kraftwerk, sag ich schon mal. Wie heißen sie denn? Kraftklub.
Okay, ja. Das ist schön.
Ja, und jetzt sagt Tim auch, Mann, wollte ich nur das Beweisstück übergeben. Na, dann mach ich das morgen.
Pack ich halt ein.
Genau. Blum ist das alles zu viel, ja. Karl will Gabi nach Hause bringen. Das ist witzig, dass dann der Erzähler sagt, so, Tim wurde kurz stutzig. Aber dann bekommt er von Gabi einen Kuss auf die Wange und alles wieder gut.
Alles wieder gut.
Alles wieder gut. Wo ich mich auch gefragt habe, hä? Ist er jetzt, weil er denkt, was? Karl bringt Gabi nach Hause? Ich verstehe es sonst nicht, warum das erwähnt wird.
Keine Ahnung.
Naja.
Auf jeden Fall, Klößchen will nicht zurück ins Internat. Es ist ihm zu anstrengend, da noch hinzufahren. Er geht nach Hause, um da zu schlafen.
Weil wir im Villenviertel sind. Und
genau.
Die Sauerlichs wohnen wahrscheinlich um die Ecke.
Und Tim muss jetzt halt alleine ins Internat zurückfahren. Richtig. Mit dem Fahrrad. Hm.
Auf der Zubringerstraße zum Internat wird Tim von einem Mann auf einem Rad eingeholt, der ihn von seinem Fahrrad stößt. Für Judo ist leider keine Zeit, da der Angreifer Tim mit einem Küchenmesser bedroht. Er fordert den verdammten Zettel mit überschlagenen...
War es nicht Karate? Egal.
Nee, ist Judo, Judo.
Mit einer Judo-Rolle fing Tim seinen Sturz gekonnt ab und stand schon wieder auf zwei Beinen, als er im Mondlicht sah, dass der Maskierte ein langes Küchenmesser gezückt hatte. Für Karate müsste Tim Körperkontakt herstellen, aber die Klinge stand ihm im Weg.
Also der Angreifer fordert den verdammten Zettel mit überschlagener Stimme von Tim, sodass er kurz innehält, also der Angreifer, um Verzeihung bittet und seine Forderung wiederholt. Ich hoffe, man hat das verstanden. Also er sagt so, gib mir den! Verzeihung! Und dann nochmal. Tim gibt sich geschlagen. Er vermutet Oschmann hinter dem mit einer Strumpfmaske Vermummten. Dieser droht Tim, die vier sollen sich aus der Sache raushalten, sonst gehe es seiner Freundin schlecht. Naja, da kann Tim ja nichts erwidern, wenn es um Gabi geht. Und dann zersticht der Typ die Reifen von Tims Fahrrad und flieht. Und Tim kann ihn nicht mal mit einem flotten Sprint verfolgen oder sogar einholen, so wie früher, weil sein Knöchel schmerzt.
Genau, er hat sich wahrscheinlich den irgendwie als er da jetzt vom Fahrrad gestürzt ist, hat er sich wehgetan.
Ich glaube, es wird gesagt, dass er sich mit einer Judo-Rolle zumindest abfedern kann, wenn er runterfällt. Also muss er bis zum Internat humpeln.
Ja. Entschuldigung.
Im Adlernest angekommen, legt er die Hand auf das alte Kofferradio seines Vaters. Aber daraufhin hat er einen Geistesblitz. Vater! Er hört sich nochmal den Audioclip von der Nachhinsendung an und dabei erkennt er Zusammenhänge. Oder besser gesagt, die Zusammenhänge. Ja, am nächsten Morgen treffen sich TKG noch vor Schulbeginn im Adlernest. Und das fand ich jetzt auch sehr konstruiert und albern, weil Gabi liest ganz professionell wie eine Nachrichtensprecherin das angeforderte Skript aus der besagten Tatnacht vor. Und das hat sie ja, wie wir wissen, von Papa erhalten.
Und wie das ist ein Wetterbericht.
Ja, so gestellt, genau. Gelaber. Sie wirklich so eine Nachrichtensprecherin imitiert.
Mhm, ja? Genau, und dann stellen sie fest, dass das Wort jeder, dass er da bei diesem Wetterbericht dann sagt oder dass man da hört, das kommt nicht einmal im Text vor, im gesamten Text. Oder wollte er sagen, jeder,
jeder sollte den Regenschirm jetzt rausholen, weil morgen wird es schlecht.
Genau, witzig. Ja.
Oschmann wurde übrigens gestern Nacht verhaftet, Schalafsky war erfolgreich und Willi fasst zusammen, dass Oschmann es war, der Tim mit dem Messer bedroht hat.
Wenn ich habe übrigens jetzt keine Notizen mehr, weil ich nicht mehr aufgeschrieben habe.
Das ist aber kein Problem.
Das ist aber gar kein Problem.
Gar kein Problem. Also, wenn nicht es Oschmann war, heiße Willi von nun an August. Das greift Tim auf. August! Ein Küchenmesser sei nicht typisch für einen Schwerkriminellen. Ne? Und warum ist der Typ nach der Flucht vor Glockner in seinem Chevrolet plötzlich mit einem Fahrrad angestrampelt gekommen? Das sind so die Fragen, die sie sich stellen. Mhm. Willi hat auch eine Erklärung zu, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, sonst würden wir noch länger heute werden. Fakt ist, dass der zerknüllte Zettel eine wichtige Rolle spielt. Und erneut spielen sie den Audioclip ab. Und dann kommt Musik aus der Super-Papagei-Folge. Dieses. Da muss ich mal an Peter Passetti denken, der sagt, die Märchen der Gebrüder Grimm scheinen in Kalifornien nicht allzu bekannt zu sein. Wie steht's denn mit euch? Ja. Okay, ich finde, diese Musik passt halt nicht zu TKKG. Das ist so klassisches Drei-Fragezeichen. Ja, anscheinend hat Tim die Lösung gefunden. Wir als Hörer sind noch nicht eingeweiht. Wir gehen jetzt auch ins Finale. Gemeinsam mit Gabis Vater verabreden sie ein Treffen im Präsidium. Und dafür brauchen sie sogar eine Schulbefreiung, wird extra gesagt. Ja. Auch das hätte es früher nicht gegeben. Sie hätten es einfach gemacht und dann hätten sie sich hinterher rausgeredet und erklärt. Und dann hätte der Schuldirektor gesagt, bravo! Jugend nach vorn. Ja, und für dieses Treffen werden wirklich alle, die bisher in diesem Hörspiel einen Auftritt hatten, zum Erscheinungstermin gebeten. Inklusive die kettenrauchende Pförtnerin, ja, und die Haushälterin vom alten Zabel. Hier habe ich mir notiert, grüne Geistgag mit Kette. Ja, wollen wir ihn machen oder wollen wir ihn liegen lassen?
Hast du schon angefangen.
Wir haben dumme Witze gemacht. Irgendwie, keine Ahnung, einer von uns hat gesagt, ja, der eine raucht Kette und der Typ beim grünen Geist, ich bin 107 Jahre alt, der trinkt Kette. Perlenkette. So, gut.
Haben wir gelacht.
Ja, ja, ich höre es. Ich höre die Leute da draußen schallend lachen. Ja. Ja. Ingo Oschmann ist übrigens auch dabei. Ja, Schalafsky führt ihn in Handschellen vor. Und was ich da nicht verstehe, Oschmann sagt, als hätte ich schon mal jemanden erwürgt. Also, wie meint er das?
So, hier ist Detlef Oschmann. Keine Sorge, er trägt Handschellen.
Als hätte ich schon mal jemanden erwürgt.
Weil er Handschellen trägt?
Ja, wahrscheinlich.
Und ist das so selbstreferenziell? Er hat schon mal jemanden erwürgt und tut jetzt so wie, Manu, warum stehe ich hier mit gefesselten Händen? Als hätte ich schon mal jemanden erwürgt.
Ja, weil er doch, nee, weil er wahrscheinlich halt nur ja mit diesen Autoimports da irgendwie ein bisschen illegal unterwegs war, aber doch noch nie mit seinen Händen irgendjemand erwürgt.
Warum ja, aber so stellt man sich doch nicht vor. Ich komme doch nicht mit Handschellen rein und sage, als hätte ich schon mal jemand erwürgt. Also auch das ergibt für mich keinen Sinn, weil das auch so merkwürdig betont.
Man musste halt noch irgendwas sagen.
Ja, genau. So, da Oschmann, ja, hätte auch noch mehr sagen können, aber da war er nicht mehr vor Ort, dazu später mehr. Kannst du es noch zitieren?
Gerade ich.
Schade.
Jetzt. Wusstest du, wie ich wollte, du Hund?
Schade. Also, Oschmann ist an einem strafmildernden Urteil interessiert. Und deswegen ist er bereit, auszusagen. Mhm. Er gesteht, dass er vor einem halben Jahr im Darknet für einen Einbruch bei Zabel gebucht wurde. Der Auftraggeber gab ihm sowohl den Code für die Alarmanlage als auch für den Tresor. Nun fällt jetzt ganz kurz der Verdacht auf die Haushälterin.
Weil eigentlich nur sie wissen kann, wie der Code da läuft.
Na, es wissen mehrere, aber sie ist jetzt erstmal Tatverdächtige Nummer 1, ja.
Aber sie sagt doch dann, ja, aber die Fabienne weiß den ja auch.
Genau, genau. Also erstmal beteuert sie ihre Unschuld. Ja, ich weiß den Code, sagt sie, ich weiß aber nicht. Und Fabienne kennt den Code auch. Und die sagt, also Fabienne sagt dann, ne, der ist ja pupleich, das ist das Datum der Hochzeit von meinen Eltern.
Und dann sagt Karl?
Keine gute Idee. Ja. Der ist so altklug, ne? Ah, keine gute Idee.
Ja, ja. So ein Datum als
ja. Ja, sind sie dumm oder was?
Ja, genau.
So, nun beginnt ein Familiendrama, in dem sich die beteiligten Dinger an die Köpfe werfen, wer den größten Dickkopf hat und zu keiner Versöhnung bereit sei. Es kommt auch raus, dass die Mutter von Fabienne verstarb. Wurde, glaube ich, schon mal gesagt.
Das wurde gesagt.
Ja, aber es wird jetzt hier nochmal betont, bevor man sich wieder vertragen konnte.
Mhm.
Ja. Und nach dem Tod der Mutter enterbte der alte Zabel seine Tochter. Glockner vermutet, Fabienne wollte sich ihren Erbteil durch den Einbruch holen. Die Kids haben eine andere Erklärung. Schalafsky ist extrem genervt und nun wird zum wiederholten Mal der Audioclip abgespielt. Zuerst wird die Passage abgespielt, in dem die unbekannte Person das Studio betritt, man das Stück Papier knistern hört und Blum mit dem erschrockenen Aber reagiert. Karl schlussfolgert, Blum habe mit dieser Person nicht gerechnet, er hatte aber keine Angst vor ihr.
Genau, also muss er sie gekannt haben.
Und Blum sagt aber, er hatte doch einen Strumpf über den Kopf, ne? Und Schalafsky betont, ja, das kann ja nur Oschmann gewesen sein, ne? Weil der hat ja gestern auch eine Strumpfmaske gehabt, als er Tim bedroht hat. Aber die vier Kids sagen aus einem Mut, dass Roland Blum der Mann mit der Maske und dem Küchenmesser war. Und da fand ich ja auch blöd, irgendwas, was der Oschmann sagt. Weil Schalafsky sagt, er war's. Tim verneint und dann sagt Schalafsky, dreh doch durch, alles albern, und sagt Oschmann, das finde ich auch. Wo er dachte, hä? Also das passt auch nicht, dieser Satz. Mhm. So wie er es wieder betont. Weißt du, weil ihm wurde ja gerade gesagt, das war Oschmann. Und eigentlich ist ja sein Interesse daran, ich verbitte mir das! Und hier ist halt auch witzig, als gesagt wird, Roland Blum sei der Mann mit der Maske und dem Küchenmesser, hört man im Hintergrund so die Haushälterin, nein!
Nein!
Nein! Ne? Fabienne ist entsetzt, als sich jetzt herausstellt, dass Roland Blum der Auftraggeber des Einbruchs bei ihrem Vati, außerdem der Verfasser des Erpresserbriefes, und auch der war, der Tim gestern Abend mit dem Küchenmesser bedroht hat. Und nun kommt auch heraus, es ist ziemlich viel, jetzt hier zum Schluss, er hätte Fabienne urplötzlich verlassen, das sagt sie auch. Roland! Und verlassen hast du mich auch! Und dann kommt diese dumme, nervige Trompetenmusik, die für Dramatik sorgen soll. Die kennen wir unter anderem aus diesem einen Adventskalender, der immer als Cliffhanger dient. Oder aus 3 Fragezeichen Geisterstadt, dieses.
Das ist, ja.
Ja, und alle reden auch noch drüber und du hörst nichts.
Mhm. Ultra also, unpassend.
Unpassend, ja. Schlecht abgemischt, hat mir nicht gefallen. Ja, Klößchen darf jetzt auch mal den Erklärbär spielen, weil Roland Blum sich in allem, was seiner Frau widerfahren ist, schuldig fühlt. So schmiedet er also einen Plan, wie er seiner Frau doch noch zu ihrem Erbteil verhelfen kann. Er beauftragte Oschmann, beim alten Zabel einzubrechen. Der Tresor war aber so gut wie leer, dass nicht mal Oschmann seinen vereinbarten Anteil erhielt. Durch die Haushälterin erfuhr Blum davon, dass der alte Zabel seine Yacht und sein Chalet in der Schweiz verkauft hatte. Seine Konten nahezu leer waren, ob trotz dieses Gewinns, den er eigentlich gemacht haben muss. Ne? Also vermutete Blum, dass Zabel Steuerbetrug begehen wollte, was jetzt Blum wiederum veranlasste, das Erpresserschreiben aufzusetzen. Er forderte 1 Million, allerdings ist Zabel nicht auf den Kopf gefallen und weiß sofort, dass sein verhasster Schwiegersohn dahinter stecken muss. Der wollte dann den Blum zur Rede stellen und weil er ihn auf normalen Weg nicht erreichen konnte, suchte er ihn im Radiosender auf. Er betrat genau in dem Moment den Raum, als Blum die Nachricht verlas. Erneut wird der Audioclip eingespielt. Zabel legte Blum wortlos den Erpresserbrief auf den Tisch, was das Papierknistern erklärt. Genau. Deswegen war Blum auch nicht verängstigt, sondern eher unangenehm angefasst. Durch das erneute Abspielen des Audioclips wird nun auch erklärt, dass Zabel live im Radio aussprechen wollte, dass jeder von der Schandtat seines Schwiegersohnes erfahren sollte.
Und zu dem Zeitpunkt jetzt wird man oder erfährt man offiziell, dass dieses jeder von dem Schwiegervater, also von Herrn Zabel, gesprochen wurde. Und ich habe beim allerersten Hören in den ersten paar Sekunden, wir haben es zu Beginn gesagt, als ich das erste Mal diesen Audioclip hörte und dieses jeder kam, sofort gewusst, dass das eine andere Stimme ist.
Ja. Ich nicht.
Und jetzt alle mal Applaus.
Warte mal, ich applaudiere wie Schalowski.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, ich habe es aber nicht gehört. Also ja,
das ist mir sofort aufgefallen, wo ich dachte, irgendwas muss das damit zu tun haben, weil das ist eine andere Stimme.
Genau. Ja. Also Zabel konnte nur jeder aussprechen, da wurde er von Blum überwältigt. Also nicht Blum wurde live im Radio entführt, nein, der feine Schwiegersohn überrumpelte den alten Zabel. Dann zerknüllte er den Erpresserbrief ganz nah am Mikrofon, damit es auch jeder hört, und beendete dann die Live-Sendung, indem er die Mute-Taste drückte. Ja, genau. Wir wissen ja, das konnte ja nur jemand machen, der sich auskennt. So, jetzt wird zum Schluss nochmal emotional, denn Blum beichtet, dass er seinen Vater nicht entführt und verschleppt hatte. Stattdessen haben er und Zabel sich ins Auto gesetzt und sich ausgesprochen. Dabei stellte sich heraus, dass Zabel all sein Geld einer Stiftung gespendet hatte, die Forschung an der seltenen Krankheit betreibt, an der Zabels Frau gestorben war. Ja, jetzt blieb Blum nichts anderes übrig, als sich selbst zu entführen und die Spuren auf Oschmann zu lenken, siehe Stofftaschentuch. So.
Sich selbst entführen. So,
genau. Also er wollte dann Oschmann quasi
das alles anhängen.
Anhängen. Und der scheint plötzlich besoffen und 10 Jahre älter zu sein. Denn im Hintergrund ist es plötzlich so unverständliches Gebrabbel zu hören. Es muss definitiv ein anderer Sprecher sein. Wir haben vermutet, vielleicht ist der Schalowski. Und weißt du noch, was er sagt?
Mit der akustischen Beschreibung zu seinem Haus und mit dem Stofftaschentuch.
Wer wusstest du, wo ich wohne, du Hund?
Nein, nicht mehr.
So, du Schuff, wo wusstest du, wo ich wohne?
Ja, irgend sowas.
Hört euch das mal an. Weil der Oschmann hat vorher so eine helle, klare Stimme und dann immer so.
Aber richtig, als ob er so besoffen oder so.
Wer wusstest du, wo ich wohne?
Und das ist so, wie als hätte der Sprecher vom Oschmann schon Feierabend gehabt und Frau Körting Hände über den Kopf zusammen. Nein!
Oh nein, wir haben das noch nichts vergessen.
Genau. Holt die zurück, holt die zurück.
Ja, und wir haben uns eine Viertelstunde beömmelt. Das ist so gut. Okay.
Kommen wir jetzt nochmal zu dieser akustischen Wegbeschreibung, warum die so detailliert vom Blum wiedergegeben wurde. Er kennt ja TKKG zu diesem Zeitpunkt nicht. Mhm. Er wurde entführt, er kommt wieder. Ja? Ich glaube nicht, dass Frau Zabel Blum, hier die Fabienne, ihm im Streit, als er sich gerade von ihr trennen wollte, gesagt hat, übrigens, da waren heute 4 Kinder, die Tochter ist ihr Vater ist Kommissar. Meine Güte, ist das so kompliziert. Und dann fragen sie ihn ja, können sie sich noch was erinnern? Dann gibt er diese krasse Wegbeschreibung ab und die Kinder haben ja nichts Besseres zu tun, als die auch noch geogesser-mäßig genau abzulaufen. Und es führt sie ja wirklich zum Haus. Und da habe ich mich gefragt, warum tut er das? Weil er kennt der TKG nicht. Denkt er in dem Moment, ich gebe mal wirklich detailliert die Wegbeschreibung an diese 4 Kinder, die scheinen mir clever genug zu sein, dass sie das jetzt abgehen, beziehungsweise die werden nichts Besseres zu tun haben? Oder warum sagt er nicht einfach, es ging alles so schnell, ich hatte Todesangst, ich war verwirrt, ich kann mich an nichts erinnern? Also, warum gibt das den Kindern? Er könnte ja später, wenn der Kommissar kommt, das machen, weißt du? Mhm. Okay, gut, dann würde er sich widersprechen, wenn er erst den Kindern sagt, ich weiß nichts, und dann kommt später der Glockner und er sagt, ja, gehen Sie mal den und den Weg lang, ja? Weil er wollte ja Oschmann ausliefern, ihm das anhängen. Aber das ist alles so konstruiert.
Sehr. Ja, oder? Aber es ist halt ein Kinderhörspiel.
Ich weiß, und ich hatte auch, bevor wir aufgenommen haben, haben wir uns ja schon darüber unterhalten, da habe ich zu dir gesagt, ja, das ist sehr bemüht und konstruiert, aber als Kind hätte es mir gefallen. Mhm. Ich hätte das cool gefunden, weil ich dann auch gedacht hätte, krass, so wie der es geschrieben hat oder beschrieben hat, komm, wir laufen dem Weg nach. Hätte ich cool gefunden oder sogar gemacht, keine Ahnung.
Er hat sich eigentlich ein Ei gelegt damit. Wobei vielleicht hat er sich ja, wie gesagt, vielleicht hat er damit gerechnet, dass die Kinder den Weg ablaufen, aber nicht so klug sind, sowas dann herzustellen mit diesen, mit dieser Audiodatei, 10.000 Mal abspielen.
Aber er hat ja sogar dran gedacht, als Tim ihm sein Taschentuch geben will, dass er sagt, wo ist denn meins? Dass er da schon in dem Moment wusste, ich muss das erwähnen, weil ich habe es ja dagelassen.
Ja.
Ja.
Und vor allem, dass er, als er es dagelassen hat, irgendwie musste er ja schon gewusst haben, dass irgendjemand ja dann vielleicht dieses Taschentuch dort findet, als Beweis.
Ihm ist ja klar, wenn, sobald er wieder zu Hause auftaucht, dass dann die Polizei informiert wird. Also seine Frau würde ja nicht sagen, naja gut, dann belassen wir es dabei, Hauptsache du bist wieder da. Die Polizei muss ja zum Ermitteln kommen.
Ja, aber dass die Polizei dann auch so gleich die Verbindung herstellt zu dem Einbruch vor einem halben Jahr.
Ja, aber das war ja auch Teil des Plans, ne? Den hat er ja sogar mit seinem Schwiegervater ausgeheckt. Der hat gesagt, pass auf Junge, das bleibt unter uns. Dann hängt es doch hier dem Oschmann an und so alles. Einzige Bedingung. Du musst
dich von meiner Tochter trennen.
Richtig.
Und deswegen ist er ja dann nach Hause gegangen und hat sich von ihr getrennt. Und darum haben die ja gestritten, als da TKKG vor der Tür standen.
Richtig, deswegen. Ja. Also das ist, wie gesagt, als Kind hätte ich das bestimmt total geil gefunden oder gefeiert zumindest. Jetzt denke ich so irgendwie, das ist mir zu viel.
Ja, es ist wie gesagt zu konstruiert. Ja.
Dann hätte man auch sagen können, es gibt da einen gewissen Herrn Oschmann. Na gut, dann hätte man wieder eine Geschichte erfinden müssen, warum die beiden in Verbindung stehen, ohne dass er sich verrät. Dass er sagt, ja, ich habe den vor einem halben Jahr im Darknet für einen Einbruch gebucht. Ne? Dass er gesagt hätte, ja, ich könnte mir vorstellen, der war's. Und dass sie dann den aufsuchen. Wir haben schon gesagt, er sollte sich von der Fabienne trennen. TKG wurde ja Zeuge von dem Streitgespräch, als Blum zurückgekehrt war. Als Blum sah, dass Tim im Besitz des Erpresserbriefes war, verfolgte er ihn kurzerhand auf dem Fahrrad mit Strumpfmaske über den Kopf und Küchenmesser in der Hand. Fabienne erzählte, Blum.
Er wollte sich die Füße vertreten.
Genau, ich will mir mal die Beine vertreten nach all der Aufregung. Nun wird ein allerletztes Mal der Audioclip eingespielt, denn es bleibt noch die Frage offen, woher TKKG wussten, dass der Mann mit dem Küchenmesser Blum und nicht Oschmann war. Blum hat die Angewohnheit, manchmal mit der Stimme sich zu überschlagen. Dann bittet er um Verzeihung und setzt den Satz neu an. Und das hat er auch gemacht, als er Tim bedroht hat. Mhm. Und diese Art des Ausdrucks war es, die Tim zum Grübeln brachte, weil das der
Automatismus
eines Nachrichtensprechers ist.
Richtig.
Genau. Glockner ist begeistert. Ja, der hat eigentlich gar nichts beigetragen. Der durfte mal kurz in die Luft schießen, aber der steht da so, oh, super, alles gelöst. Ne? Genau, die Kinder haben alles restlos aufgeklärt. Fabienne ist am Ende, Papa Zabel bittet um Verzeihung. Und leider können wir nicht aus der Folge rausgehen ohne den moralischen Zeigefinger von Gabi. Ne? Denn, wie ich ja vorhin gesagt habe, alle, wirklich alle, die in diesem Hörspiel auftreten, sind ja auch jetzt bei diesem Showdown dabei oder bei diesem Agatha Christie-Moment. Denn die Pförtnerin,
die ist auch da.
Genau, die ist ja auch da, hier die Kallenbach.
Die hätte nichts, jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen gehabt.
Genau, hat sie auch nicht, sie hat nichts beigetragen bisher. Aber Gabi sagt, naja, hören Sie mal lieber auf mit dem Rauchen, dann passiert auch sowas nicht, ne? Denn Rauchen, liebe Kinder, ist böse.
Und dann sagt sie, ja, das sollte ich wirklich.
Ja, ich spreche es mal aus, was du denkst, schlecht.
Ja,
danke.
Ich habe geschrieben, so dumm.
Aber auch Glockner ist sich nicht zu schade, darauf rumzureiten, dass TKKG den Fall mit den Ohren gelöst haben.
Wie echte Hörspielprofis. Genau.
Die Hörspielprofis sind spee. Und jetzt kommt das, Schalaski klatscht. Langsam und ironisch im Hintergrund. Meint aber genau das Gegenteil. Aber wenn ich von etwas begeistert bin, dann klatsche ich doch nicht.
Das ist so ein Bösewicht-Klatschen.
Genau, genau. Ja. Hab da toll gemacht. Aber ich habe immer noch den Laser. Was weiß ich, ne? Ja. Aber er ist wirklich begeistert von TKKG. Schwer beeindruckt. Auf die Frage hin, was halten Sie denn jetzt von dem Spiel? Sagt er, ich werde meine Einstellung
überdenken.
Abschlusslacher Ende. Das ging viel zu lang. Viel zu lang, was wir heute gemacht haben. Du weißt, wir haben am Ende immer die Rubriken, deswegen, ich frage jetzt wirklich mal, wie nützlich war Tim?
Wie nützlich war Tim?
Ein Taschentuch.
Na gut, er hat am Anfang
Er hat
die Nachrichten gehört.
Er hat das Ganze ins Rollen gebracht,
weil er Radio gehört hat. er war es, der bedroht wurde. Und er hat auch die Zusammenhänge natürlich.
Ja, ja, er hätte das auch mit dem Vater und so.
Genau.
Also er war schon auch
nützlich. Er war nützlich. Karl war sehr nützlich und alles. Und selbst jetzt hier am Ende, auch ein Klößchen durfte er auch was beitragen und mit kombinieren. Ne? Das gab es ja alles.
Ja, da seht ihr mal, wie mein Wissen uns in diesem Fall weitergebracht hat.
Lieblingszitat.
Ich habe kein Lieblingszitat. Das mit dem Papier finde ich ganz nett und später kommt doch nochmal irgendwas vor. Habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Ich hätte es mir aufschreiben sollen.
Also dein Lieblingszitat ist?
Ja.
Gut.
Und zwar das Zerknüllen und Wegschmeißen. Mhm.
Meins ist, Schriftsteller müssen sich mühen, es zu füllen, aber die wenigsten von ihnen werden damit zum Millionär. Aber ich mag auch die Stelle, wenn der Blum sagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie furchtbar so eine Entführung ist. Ah, doch, doch. Das mag ich sehr, die Stelle. Das ist eigentlich meine Lieblingsstelle im Hörspiel, muss ich sagen. Ja.
Die drei Worte.
Da habe ich geschrieben, Familie auf Abwägen.
Süß. Gut. Ja. Also wirklich gut. Ich habe audiodramatischer, akustischer Automatismus.
Oh Gott. Aber ja, passt sehr.
Ja, weil es
passt
sehr gut. Weil es ein Audiodrama ist und es ist halt Automatismus, weil man hat hier mal wieder ein Hörspiel auf die Beine gestellt, ja, also es ist nichts Besonderes, es ist kein Klasse-Hörspiel, es ist halt ein Krimi-Jugendhörspiel, was man eben mal so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Nein, das ist jetzt sehr hart. Das ist jetzt sehr
Radiosprecher
hart.
Taugen nichts.
Mhm. Genau.
Ja, das ist halt aus Sicht
Nein,
des Papas.
Hm? Ich habe drei Worte. Ja. Selber Geschichte schreiben.
Sehr schön.
Oder?
Ja. Das ist sehr schön.
Und wir sind ja auch nicht besser. Wir erzählen ja hier eigentlich nur ein Hörspiel nach, haben aber nichts beigetragen. Wir haben weder was, wir haben da nicht mitgesprochen, wir haben nicht mitgeschrieben, wir haben nichts produziert, wir sind keine Geldgeber. Also wir sind eigentlich wir auch sind nicht besser. Wir, genau, laut dem Zabe sind wir ein Nichts. Ja. Ja.
Wir Deswegen. Sind nicht würdig. Hier. Weiter spreche ich jetzt nicht.
Möchtest du denn sagen, wie dir die Folge insgesamt gefallen hat?
Also, als ich sie das erste Mal gehört habe, musste ich auch sagen, wow. Hat mir gut gefallen, weil sie ist kurzweilig. Sie hört sich gut weg. Ich habe mich nicht genervt oder sehr wenig genervt, als ich sie das erste Mal gehört habe. Gabi hat mich nicht so genervt. Und ich habe dir dann auch geschrieben, dass sie mir eigentlich ganz gut gefällt oder auch zumindest viel besser gefällt als die letzte Folge. Jetzt dann beim mehrfachen Hören und auch beim analytischeren Hören haben mich einige Stellen dann schon ein bisschen aufgeregt, aber das sind halt so eine Details, da hört man eigentlich gar nicht so, die hört man wirklich nicht, wenn man es einfach so casual hört. Und ich denke, als Kinderhörspiel funktioniert das ganz gut. Es ist spannend. Es wurde mir ein bisschen zu oft Bezug auf Hörspiele genommen. Das war für mich ein bisschen zu sehr on the nose. Aber nee, sonst hat es mir eigentlich wirklich ziemlich gut gefallen. Also es ist jetzt nicht eine hervorragende Folge, aber sie ist ganz nett.
Ja, kann ich mich eigentlich nur in dem Sinne anschließen. Ich fand sie auch deutlich besser als die Folge davor. Und wie du schon sagst, ich habe mich ja auch dabei erwischt, hier mit dem analytischen Hören, mit den ganzen Notizen machen, ging es irgendwann ein bisschen auf die Nerven. Man muss aber sagen, die Geschichte ist ja gar nicht so schwer. Ich glaube, wir haben uns wieder nur ein bisschen schwer beim Notizen machen getan, weil man dann immer denkt, oh, muss ich das aufschreiben, muss das mit rein? Weil man will ja auch hier das so adäquat nacherzählen, dass man nicht selber hier sitzt und denkt, scheiße, irgendwas habe ich vergessen. Ne? Und dann war es dann irgendwann doch so ein bisschen zu detailliert von meiner Seite aus, was die Notizen angeht. Und
auch von meiner.
Genau. Und
ich habe vieles jetzt auch nicht bekommen.
Das war dann am Ende doch ein bisschen zu lang und dann auch nervig. Aber ich glaube, wenn ich die Folge jetzt noch mal so hören würde, einfach so, wie es gedacht ist, als Hörspiel nebenbei hören, würde sie mir wahrscheinlich auch wieder besser gefallen. Ja, klar, haben wir schon gesagt, es gibt so Sachen wie das wie mit dem Rauchen und alles so eine Sache, wo man denkt so, ja, wir haben es verstanden. Ne? Und
eben dieses oft wiederholen der Audionachricht,
genau.
Aber das braucht halt. Das Einzige, was ich wirklich sehr, sehr schade fand, was mich echt rausgerissen hat, ist die Stimme von Fabienne Zabel, dass die so viel älter, vor allem auch bei der Auflösung, als sie nochmal irgendwas mit Standesdünkel da spricht und so enttäuscht ist von ihrem Vater und er dann halt sofort antwortet, halt die beiden dann so quasi wie im Dialog sind. Ist mir das total aufgefallen, wie alt sie klingt im Gegensatz zu ihrem Vater, was mich dann halt wirklich ein bisschen gestört hat. Mhm. Aber ja, gut.
Ja, und das ist nicht mal der größte Kritikpunkt. Deswegen würde ich sagen, es ist ein gutes, solides Hörspiel.
Definitiv.
Ja, hat nichts mehr mit dem alten TKKG zu tun, aber das sage ich am Ende von jeder neuen Folge, deswegen ist es auch langweilig mich selber, wenn ich das immer wiederhole.
Auch hier war eigentlich nie was aus Sicht der Bösewichte zu hören.
Richtig, keine Gangsterdialoge.
Ja. Ja,
es sei denn, man sieht die Nachrichten als Gangsterdialog. Naja, es ist ein Dialog, weil er sagt ja jeder.
Aber.
Genau. Lustig. Nee, deswegen würde ich schon sagen, für neues TKKG eine gute Folge, hat mir gefallen. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle bei dir.
Danke auch.
Ja, bei unseren Freunden von Sony, dass sie uns wieder vorab die Folge zugänglich gemacht haben. Und freue mich aufs nächste Mal und natürlich auch auf eure wohlwollenden und herzigen Kommentare, in denen ihr uns mitteilt, wie ihr denn diese TKKG-Folge fandet. Also, tschüss!
Tschüss!
Wasserproduktion.